Mädel, schalt ihr Welt Empfänger an. Fest und flauschig sind gleich wieder dran. Mädel, schalt ihr Welt Empfänger an. Jan und Olli machen gleich Programm. Mädel, schalt ihr Welt Empfänger an. Fest und flauschig sind gleich wieder dran. Mädel, schalt ihr Welt Empfänger an. Jan und Olli machen gleich Programm. Du hast so viel gebrasselt wie ein Ackergaul. Damit machst du halt Schluss, heute bist du mal faul. Du hast so hart geschuftet, bis die Swarte kracht. Du hast auf deinem Drahtesel deine Bahn gemacht. Und der Coronavirus, der hält dich auch nicht auf. Du hast dir eine Batterie und 11 Pfund Mehl gekauft. Du baust dir einen Bunker und bleibst Jahre drin. Da unten wirst du niemals krank, denn du hast Martin. Auch das Papier ist alle, das dir den Arsch abputzt. Das lässt dich kalt, das hast du sowieso noch nie benutzt. Und jetzt hast du die Lösung gegen die Coronaviren. Ein Typ bei YouTube hat gesagt, man soll sein Ei punktieren. Mädel, schalt den Welt im Sänger an. Fest und flauschig sind gleich wieder dran.
Moin, moin. Ja, grüß euch, Mensch, Leute.
Ja, moin.
Moin, Oliver. Moin, grüß dich. Moin, Leute.
Moin, moin. Grüß dich, Marc, ganz lieb, Mensch. Bumtschak ist das. Kannst du dich noch an Bumtschak erinnern? Das Intro haben wir schon mal zur ersten großen, starken Corona-Phase gespielt. Und wenn ihr dieses Intro hört, dann wisst ihr, es ist mal wieder soweit.
Ja, die Inzidenzzahlen liegen jetzt schon weit über 7. Wir haben am Tag 150.000 Infektionen.
Infektionen, ja, holla.
Die zu 80% aus der Bundesregierung, ich glaube, inzwischen ausgehen. Das ist ein wichtiger, großer Cluster. Deutschland ist wieder im Corona-Wahn und wir sind wieder im Corona-Wahn. Ihr seid wieder im Corona-Wahn. Herzlich willkommen bei Fest und Flauschig. Und das muss man direkt mal zu Beginn sagen, immer, weil viele Leute hören die Sendung hauptsächlich wegen der Datumsansage am Anfang, weil die zu 99% verlässlich ist.
Ja.
25. Oktober 2020 ist heute. Es ist ein Sonntag und ihr hört Fest und Flauschig. Die einzige Sendung, der einzige Podcast mit 2-Faktor-Authentifizierung. Nur echt, wenn sowohl Olli und ich gemeinsam online sind und unsere Handynummer nochmal extra eingeben in den Podcast.
Extra eingeben. Wie redest du denn heute? Was ist denn das für ein Sprachfehler, den du dir da angeeignet hast? Klingt so ein bisschen so, als wenn du die ganze Zeit so redest, als wenn du noch
ein Spitz zu sein hast. Nee, ich hab hier gerade zum ersten Mal seit 15 Jahren wieder ein Gläschen Bitter Lemon mir eingeschenkt.
Oh, das ist gut am Anfang der Sendung. Normalerweise fangen wir damit erst im Laufe der Sendung an, aber ich habe auch schon ein Bier am Hals. Mit anderen Worten, macht euch bereit, lehnt euch zurück. Runter vom Stepper jetzt. Ist genug Sport gemacht. Eingekauft ist auch. Es sieht so aus, als wäre es ein harter Winter. Wir wollen das gar nicht so thematisieren. Mein Thema, was ich mir auf die Fahne geschrieben habe, Jan, ist raus. Den Eskapismus frönen, sich wieder mit Sachen beschäftigen, die einem gut tun. Was machst du denn gerade, was dir gut tut?
Ich bin so ein kleines bisschen am Chillen. Ich habe gedacht, bevor jetzt die richtig große Welle kommt, mache ich nochmal ein kleines bisschen verantwortungslosen Urlaub und bin einfach nach Sylt gefahren. Ich habe hier so ein wunderschönes Ferienhaus, habe ich ja schon mal von erzählt. Da bin ich einfach ein kleines bisschen von einem Risikogebiet ins nächste gefahren. Auch um Schleswig-Holstein mal so ein bisschen Corona-mäßig an die Bundesrepublik anzubinden. Das kann ja wohl nicht wahr sein, dass die ganzen Nordländer sich da mit ihren Inseln und ihrer schönen Natur zurückziehen und wir hier das Bruttosozialprodukt erwirtschaften, nicht mal unseren verdienten Urlaub machen können, weil die uns nicht reinlassen. Und ich habe da auch geklagt. Ich habe da mehrere Verfahren am Laufen gehabt und die haben mich reingelassen. Ich musste auch keinen Corona-Test vorzeigen. Und jetzt bin ich hier schön in meiner Strandbutze und esse Gambas den ganzen Tag und genieße nochmal die Zeit, bevor es so richtig hart wird.
Hattest du den Anwalt von Jizzes, den Posch oder wie er heißt?
Weil das hat er ja, Christopher Posch, der Rap-Anwalt, genau. Der hat schon alle rausgeholt und dann auch alle wieder
und reingebracht. Ich hätte nach Sylt reingeholt. Ganz lieben Dank auch für ihn, an ihm, dass er das gemacht hat für dich. Jan, ich trinke Bier. Ich glaube, ich werde diesen Winter mir eine schöne Alkoholsucht anarbeiten.
Oh, schön, schön.
Ich habe das noch nicht gehabt, alkoholkrank. Das fehlt mir noch in meiner Vita. Würde ich gerne mal sehen, wie das ist, wenn man sich langsam dran gewöhnt. Momentan ist es wirklich so, gestern Bier getrunken, vorgestern Bier, 4-5 Tage am Stück. Und genau so, auch wie du, bin ich eigentlich nie ein starker Biertrinker gewesen. Jetzt werde ich langsam einer. Ich bin mir nicht sicher, ob das gut ist, aber es macht einen müde und das ist gut, weil abends schlafen ist eine der schönsten Sachen, worauf ich mich schon den ganzen Tag über freue.
Ich bin hier auf Sylt jetzt gerade tatsächlich in so einer Tagesschlafphase. Ich bin seit 3 Tagen hier und das ist tatsächlich so, 14 Uhr werde ich eigentlich jeden Tag müde und lege mir erstmal für 3-4 Stunden hin, wach dann auf und werde meistens von einer Massage geweckt. Die buche ich mir immer und ich sage, komm so ruhig rein, ins Zimmer. Wenn ich schlafe, überraschen sie mich einfach.
Das magst du, ne?
Und dann werde ich meistens so in der Mitte der Massage wach, wenn dieser unangenehme Teil beginnt. Alles, was nicht der Rücken ist, interessiert mich an der Massage eigentlich nicht. Und dann werde ich wach. Ich denke so ganz wohlig, warm, schön, der Rücken ist schön durchgeknetet. Und dann geht's an die Beine, dann geht's an die Oberarme. Das mag man natürlich nicht so gerne im Urlaub. Und dann werde ich wach. Ich schlafe tagsüber. Und wo du gerade vom Thema Alkohol gesprochen hast, hast du diese Woche den Instagram-Kanal der Freundin von Gerhard Schröder.
Natürlich, den verfolge ich schon seit längerem. Das gucke ich mir natürlich an. Das war eine ganz herzergreifende Szene, wie er mit einem Hagebuttenbaum torkelnd durch seinen Flur gelaufen ist und dann erzählt hat, dass er früher immer mit Hagebutten, das war nämlich auch tolles Juckpulver, das hat man aufgeschnitten und dann haben sie das den Mädchen hinten in den Rücken geworfen in der Schule und dann fragt seine Frau ganz empört, warum das denn? Er so, ja, weil es juckt.
Ja, da habe ich mir gedacht, gibt es nicht für Altkanzler so ein Beschäftigungsmodell, dass man das nicht machen muss. Weil dann doch lieber wie Helmut Schmidt in der Zeitredaktion von Giovanni Di Lorenzo mit einer neunschwänzigen Peitsche zu Meinungsstücken getrieben werden, jede Woche publizieren. Das muss doch nicht sein wie der Schröder.
Was ist denn für dich der Weg später, also raus in den Ruhestand? Mit Alkohol oder auch noch ab und zu mal auftauchen, so als Elder Statesman und nochmal so ein bisschen die Meinung, so die Lage sortieren und dann irgendwo sitzen und nochmal klären, was die Jungen falsch machen?
Ja, das ist eigentlich mein Hauptding. Ich möchte später von der Seitenlinie aus jungen Leuten die Karriere kaputt machen. Mit so zwei, drei Sätzen werden einfach aufstrebende, vielversprechende junge Künstler von mir niedergemäht.
Und dann immer so, zu meiner Zeit war das ja alles noch ganz anders oder haben wir ja gemacht. Und immer von seiner Zeit reden und damals, und da war Fred Kogel auch noch hier und hat mit mir abends noch, nee, Fred Kogel war nie bei dir, ne? Fred Kogel, das ist noch länger her. Jan, gegen Depressionen hat mir heute jemand, wollte ich ganz kurz mal sagen, wir sind ja auch eine Ratgebersendung, eine Tageslichtlampe soll Wunder werden, Wunder helfen. 3 Schluck Bier und ich fange schon an zu leihen, das wird eine launige Sendung heute, ich sag's dir. Eine Tageslichtlampe nicht bei Amazon bestellen, woanders, wenn euch das auch gefällt, es soll sein, wenn man mit geöffneten Augen 20 Minuten in die Tageslichtlampe guckt, ist man nicht nur für die Hälfte des Tages erblindet, sondern soll angeblich auch noch richtig gute Laune haben. Und deswegen kaufe ich mir morgen eine Tageslichtlampe. Und eine der Sachen, ich habe ja auch viel Zeit momentan, ist nicht bei Amazon zu bestellen, sondern andere Firmen zu unterstützen, die auch einen Vertrieb haben und dazu bestellen. Das machen viele Leute deswegen nicht, weil du nochmal deine Kreditkarte eingeben musst oder deinen PayPal-Account, weil du alles einstellen musst. Und beim Superdämon Amazon, da ist ja alles eingestellt, da drückst du zweimal auf den Knopf, am nächsten Tag kommt ein kleiner Asiate, der eigentlich gar nicht arbeiten darf, weil er eigentlich schon 12 Stunden Auto gefahren ist, aber bringt dir das Paket auch noch vorbei. Aber das ist echt gut, wenn man das macht, wenn man andere Läden unterstützt in dieser Zeit, das muss man kurz sagen. Deswegen werde ich nach einer Tageslichtlampe bei einem Anbieter jenseits von den großen Anbietern schauen.
Und es ist wieder die Zeit, wo man Vitamin D schlucken muss. Das ist ganz, ganz wichtig. Vitamin D, das ist nämlich, sobald der Winter kommt, kommt die Sonne auch weg und dann braucht man dieses lebensnotwendige Vitamin, auch damit die Depression nicht zuschlägt.
Nimmst du das wirklich?
Tageslichtlampe und Vitamin D.
Nimmst du Vitamin D?
Ich nehme Vitamin D.
Ich habe das alles zu Hause und ich nehme es nie. Ich sehe das und denke, nö, mir geht's ja eigentlich noch ganz gut. Das soll man ja erst nehmen, wenn es einem nicht mehr so gut geht. Und wenn es nicht mehr so gut geht, habe ich noch weniger Bock drauf, das zu nehmen. Aber ich habe das alles zu Hause, ich nehme es nur nicht. Gibt es sonst für dich, hast du dir irgendwas vorgenommen? Wenn es jetzt wirklich nochmal, wir wollen das, also ganz ehrlich mal, ich möchte hier nicht die Sachlage, glaube ich, momentan zu sehr diskutieren, momentan, wie schwierig alles fällt.
Aber warum, ich meine, wenn jemand die Sachlage diskutieren sollte, dann sind wir das doch. Wir haben irgendwie die Hälfte des Jahres jeden Tag gesendet, weil wir die Sachlage diskutiert haben. Jetzt steht es wieder vor der Tür und ich finde schon, so ein kleines bisschen sollten wir darüber sprechen, weil ich finde das ganz merkwürdig, dass alle eigentlich wissen, was jetzt passiert. Alle kennen das auch vom letzten Mal, aber ich frage mich, warum es nicht möglich ist, dass wir jetzt, wo die Zahlen noch viel krasser sind als im März und im April, dass wir da nicht so wieder so durchgreifen für ein paar Wochen, damit es wieder runtergeht, sondern dass alle irgendwie so richtig Bock hat, keiner auf dem sich kümmern.
Das liegt daran, dass das Ganze auch wirklich ein politischer Krieg ist. Ministerpräsident da, jeder hat eine andere Entscheidung, jeder will irgendwie zeigen, dass er Stärke besitzt. Der eine sagt, das ist alles Schwachsinn und das ganze Problem ist, glaube ich, dass da gerade auch ein zerfahrene Bewegung am Start ist. Wenn es nach Merkel, nach ihren Aussagen ginge, hätten wir schon lange einen Lockdown. Aber so ganz einfach geht das ja nicht. Wenn man in der Demokratie oder in diesem System lebt, ist das nicht so einfach zu machen. Ich wäre, glaube ich, auch dafür, auch wenn das natürlich schrecklich und alles ist. Ich weiß es nicht. Das ist das Problem, Jan. Das ist genau das gleiche Problem wie vor einem halben Jahr. Und trotzdem gibt es jetzt noch weniger Lösungswege oder irgendwas, was einem irgendwie auch eine Richtlinie gibt. Das Einzige, was man für sich selber tun kann, seine eigene Entscheidung treffen.
Ja, aber reicht das? Ich meine, wenn wir den Leuten jetzt ihre eigenen Entscheidungen in der Pandemie überlassen.
Nein, also meine Entscheidung ist es, zu Hause zu bleiben. Ganz einfach. Also
ja, weil du ein vernünftiger Typ bist, weil du dich kümmerst, weil du einen direkten Draht zur Bundesregierung hast, weil du weißt, wie ernst die Lage ist. Aber die meisten Leute bleiben doch nicht zu Hause. Ich bin wieder durch Köln gefahren, letztens mit dem Leim und muss sagen, an den Plätzen, wo eigentlich Versammlungsverbot ist, da wird weiterhin Party gemacht und gefeiert und so ein kleines bisschen, mal so eine Maske unter die Nase. So vielleicht jeder Zweite. Ja. Aber im Grunde genommen ist es der Kölner Studentenbewegung doch total scheißegal, dass Pandemie ist.
Und die ganze Scheiße ist die, wenn es nun mal wirklich, diese Pandemie ist ja immer noch am Anfang. Wir reden von noch kleinen Zahlen, die einfach ganz schnell in die Höhe steigen können. Und wenn es wirklich so ist, wie eine Berechnung, die ich heute gelesen habe, sagt, dass wenn es so weitergeht, wir einfach im Dezember hier komplettes Chaos haben mit Notaufnahmen und sowas, dann erst werden Leute, wenn sie das halt sehen, und das ist, der Mensch ist vielleicht nicht dafür gemacht, so lange sowas nachts, also so einzuhalten. Vor allem junge Menschen nicht. Das ist die Hölle gerade, nicht zu feiern, das Leben nicht zu genießen. Und jetzt gerade merke ich auch, wie sehr wirklich Kultur fehlt, wie sehr so ein Gemeinschaftserlebnis fehlt. Und wenn es nur ein scheiß Kneipenbesuch ist, wo du dir ein paar andere Honks anguckst, die du scheiße findest, auf alle Fälle bist du mit irgendwelchen Typen zusammen in der Kneipe. Aber es fehlt ein Konzert, es fehlt irgendwie irgendwas, ein Gemeinschaftsding. Und das macht die ganze Sache so schwer. Weil jeder irgendwie guckt, was der andere macht und keiner irgendwie aber auch sich traut, was zu sagen so richtig.
Hast du diese Woche dieses Mädchen aus, ich glaube, Berlin mitbekommen, das vom ZDF interviewt wurde und sich total aufgeregt hat darüber oder so frustriert war, dass sie jetzt keine Party mehr machen kann und dass ihr das total fehlt, weil früher hat sie es dreimal die Woche gemacht. Dieses Mädchen hat einen totalen Shitstorm eingefahren. Hast du das mitbekommen?
Nee, habe ich nicht mitbekommen.
Ja, bei Twitter haben sich, ich meine, gut, du bist nicht bei Twitter, aber das ist dann in meiner Realität bedauernswertes.
Hast du das Video von ihr gesehen? Hat sie da irgendwie, war die
blöd? Ja, so ein junges Mädchen, 20 Jahre alt, wurde in Berlin interviewt, war so leicht, hatte, glaube ich, leicht auch schon ein Sitzen und sagte dann, oh, ich bin total frustriert. Ich habe früher dreimal Party gemacht, mir fehlt das einfach total. Und hat sich dann echt so einen Satz Ohrfeigen eingefangen von der Twitter-Community. Und so ein kleines bisschen muss ich sagen, also erstmal abgesehen davon, dass so viele Twitter Aufregungen der letzten Tage so an mir vorbeigegangen sind. Das fand ich total irgendwie bemitleidenswert und irgendwie auch zu blöd, sich dann darüber aufzuregen. Weil ich meine, wenn du 23 bist und das eben, du kommst frisch von der Schule
und du
bist
willst jetzt das in einer Leben fremden Stadt genießen
willst Party machen.
Das, man kann das, es ist aber nur mal so, dass es natürlich alles um viele Menschenleben auch geht. Vor allem hat die auch wahrscheinlich noch einen Opa oder einen Vater oder irgendjemand. Das ist immer diese blöde Moralerklärung, die man dann aufsetzt, die einen auch selber so ungeil macht. Aber das ist dann einfach so, dass man das so sehen muss und trotzdem aber auch das verstehen kann. Deswegen, also auf Twitter ist ja immer alles so eine ganz starke Meinung. Das ist das Ding, was mich daran... Was gab's denn noch auf Twitter? Hast du noch was? Was gab's denn noch?
Auf Twitter, die letzte Woche bestand auf Twitter daraus, dass die Süddeutsche Zeitung einen wirklich ganz unangenehmen, doofen Artikel über den Pianisten Igor Levit veröffentlicht hat, der sich ja total einsetzt gegen rechts und das irgendwie sehr laut macht. Und da hat dann der Autor vermischt... seinen politischen Aktivismus mit seiner Klavierkunst und das sei alles nicht so dolle und außerdem sei der laut und vulgär und darauf hat sich dann wieder die andere Seite aufgeregt und dann gab es irgendwie es mündet in einer Entschuldigung. Die Süddeutsche Zeitung hat sich dann entschuldigt, weil auch der Artikel, muss man sagen, echt so mit antisemitischen Ressentiments spielte und das war echt nicht so angenehm. Und dann gab es noch 7 Verteidigungsartikel des Journalisten und 18 Verteidigungsartikel von Igor Levit, das war so die letzte Woche bei Twitter. Ich muss aber sagen, seit ich auf Sylt bin, sind alle Sorgen vergessen, ganz ehrlich.
Seit ich nicht auf Twitter bin, sind bei mir viele Sorgen vergessen. Das ist ja auch schon mal ganz gut. Aber das ist nun mal gerade auch nicht die Zeit dafür, glaube ich. Jetzt habe ich schon mal ganz kurz gröbsen müssen.
Gut, dass du es nochmal gesagt hast hinterher.
Ja, das ist mir gerade so rausgefallen. Ich wollte mit dir ein paar Sachen heute in der Sendung besprechen, die wir lange... Weißt du, was wegfällt? Momentan, keiner redet mehr über Mode. Also so Mode war so wichtig, auch gesellschaftlich. Und so Mode, seit es diese Berlin-Geschichte nicht mehr ist und so. Man weiß ja gar nicht mehr, was Trend ist und was klamottenmäßig. Das fällt auch voll weg. Also ernsthaft mal, Mode ist gerade gar kein Thema mehr.
Sind Leggings noch angesagt?
Was ist der Trend 2020? Ich habe keinen neuen Trend dieses Jahr, klamottenmäßig, außer natürlich die Gesichtsmaske entdeckt. Und das ist mir echt zu wenig, um da jetzt irgendwie die Socken und die Gesichtsmaske miteinander abzustimmen.
Boah, ich habe heute hier auf Sylt eine Frau über 40 gesehen, Die mit einem Mann in einem offensichtlich, also ein Ehepaar, Mann und Frau über 40. Und die waren beide derart sexualisiert. Und weißt du warum? Man hat gemerkt, dass da wirklich der Sex sprang aus jeder Naht. Die hatten beide hautenge Lederhosen an.
Oh, ja, und die haben vielleicht noch so ein Sexgame. Vielleicht sind die noch nicht so lange zusammen und spielen so ein Game, so ein Roleplay.
Nein,
Roleplay.
Ich hab gedacht, die sind schon ganz lange zusammen, aber die haben jetzt vor kurzem sich in irgendeinem Bahnhofsshop mal beraten lassen von so einem Fetischberater und haben sich beide in so ganz enge Lederhosen einnähen lassen. Und die liefen beide total, die stolzierten da so ultra supra geil durch die Gegend am Strand lang.
Und dann nur ganz kurz Luft zu schnappen, um dann aber auch wieder zu verschwinden in den, na klar.
Habe ich diese Woche gelesen, ein Drehbuch von dem Film der Adams, The Adams Family aus den 90er Jahren. Da hat der Drehbuchautor extra in die Kommentare reingeschrieben, dass Morticia heißt die Frau, wie heißt nochmal der Mann? Keine. Von der Adams Family.
Olivia oder sowas? Nee. Oh, ich hab da gerade so eine neue, nee, Hotel Transylvania habe ich gesehen, aber
ja, so ähnlich.
Ja, ich war in die Adams Family, Hand aufs Herz, fand ich immer scheiße.
Ah.
Hat mich nie, habe ich auch nie gesehen. Den Adams Family Flipper fand ich ganz gut, der im Docks stand in Hamburg, aber ansonsten habe ich auch, die hat mich nicht, Adams Family, das war mir zu viel Mumenschanz.
Ja, aber der Film mit Raul Julia, der spielt nämlich den
Herrn Adams.
Herrn Adams. Ich komme gleich drauf. Ich recherchiere es gleich nochmal nach. Viele Leute werden es jetzt in die Bluetooth-Box reinbrüllen. Und Morticia, die Frau auf jeden Fall. Und der Drehbuchautor hat ganz viel Wert darauf gelegt, dass in jeder Szene, wo die beiden zusammen vor der Kamera sind, dass selbst dem letzten Kind klar ist oder dem Erwachsenen, dass gleich gefegt wird. Dass sie eine unglaubliche sexuelle Spannung haben müssen. Und das ist das Geile an der Adams Family. Fand ich immer geil. Es ist eigentlich eine komplette Erwachsenen-Serie, wo es nur um Abgründe geht, aber es ist so familientauglich umgeschrieben und die beiden, die haben immer, wollen immer Sex haben. Hat es ganz toll ins Drehbuch reingeschrieben.
Ja?
Mhm. Ja, und zwar mit dem Zusatz, wenn das am Ende nicht deutlich wird, dass die ganze Zeit Sex haben wollen, dann steigt er aus, aber den Vorschuss hat er schon ausgegeben. So viel, viel Spaß, dass er das Geld niemals zurückbekommt. Hat er ins Drehbuch reingeschrieben.
Hat er wirklich? Raul Julia, ja. Oder was?
Bitte?
Raul Julia, oder wer hieß dieser Schauspieler?
Nein, Raul Julia ist der Darsteller.
Ja, ja, des, okay. Ja,
des Mannes, des Vaters. Der Drehbuchautor, das weiß ich, habe ich dann nicht, so weit habe ich dann nicht recherchiert, weil ich so lange gelacht habe. Ich hab einen Tipp für dich, Olli.
Oh.
Weil jetzt die Pandemie ansteht und weil viele Leute natürlich unseren Podcast hören, auch viele andere Podcasts hören, aber ich habe in letzter Zeit gedacht, ich will jetzt mal ein bisschen raus aus diesem Laber-Podcast-Game, wo sich zwei verrückte Personalities jede Woche mal so erzählen, was so los ist. Weil zum einen habe ich das selbstberuflich mit dir.
Ja, ja. So, was hast du da Neues? Was hast du da?
So, und ich habe was ganz, ganz Tolles entdeckt. Und die Podcast-Maniacs werden sich natürlich an die Stirn schlagen und sagen, das kennen wir alle schon seit Jahren. Und zwar ist das ein, für mich als abgebrochenen Geschichtsstudent, ein ganz toller Podcast, den ich wirklich allen sehr empfehlen kann. Den gibt es, ich glaube, inzwischen 300 Folgen, also schon seit vielen Jahren, die man alle nachträglich abrufen kann. Und das geht bei diesem Podcast ganz besonders toll, denn es handelt sich um einen Geschichtspodcast mit dem Titel Zeitsprung. Zwei Historiker, ich glaube zwei Österreicher.
Ja, da war ich schon bei. Da war ich schon mal bei.
Hast du schon reingehört?
Da war ich schon mal bei, vor einem halben Jahr oder so. Die gibt's schon lange. Habe ich auch zwischendurch mal gehört.
Die gibt's schon sehr, sehr lange und ich habe angefangen, Geschichten zu hören. Ich habe mich, also eine ganz tolle Folge über Voltaire, den großen Aufklärer, der immer Geldnot hatte, der total oft irgendwie ins Gefängnis kam, weil er Scheiße verzapft hat und dann aus Geldnot zusammen mit einem Mathematiker, die damals in Frankreich die Lotterie geknackt hat. Der hat quasi herausgefunden, wie man die Lotterie knacken kann und hat dann einfach... Hat Voltaire einfach Geld, ist reich geworden, indem er die Lotterie geknackt hat. Und eine ganz tolle Folge, wegen der ich eigentlich diesen Podcast empfehlen wollte, nämlich Folge 144 aus dem Jahr 2018 von Richard und Daniel, die beiden Historiker, die diesen Zeitsprung-Podcast machen. Und Folge 144 handelt von der spanischen Grippe. Also ein Podcast eine Stunde lang über eine Pandemie, und zwar bevor die Pandemie, in der wir jetzt gerade stecken, ausbricht.
Wann,
und
das 1900 ist wirklich, wann war das so? 1850, 1900 war die spanische...
Nein, die spanische Grippe am Ende des Ersten Weltkrieges, ja. 1918 bis 1920. Also zwei Jahre dauerte die und 500 Millionen Menschen waren davon betroffen. Damals lebten auf der Erde nur 1,8 Milliarden. Leute. Also kann man sagen, jeder dritte Mensch und angeblich bis zu 50 Millionen Tote weltweit. Also hochtödlich. Kafka hatte das und ein toller Fakt und deswegen, das ist nicht von mir recherchiert, das könnt ihr alles in dem Podcast nochmal viel besser und schlauer erklärt nachlesen. Aber was ich wirklich faszinierend fand, das ist aus dem Jahr 2018 und sie erzählen in diesem Podcast die Geschichte, dass, dass jemand im Jahr 1919 sehr von der spanischen Grippe profitiert hat, nämlich Menschen, die Lebensversicherungen abgeschlossen haben. Und ein großer amerikanischer Immobilienunternehmer mit deutschen Wurzeln ist gestorben im Jahr 1919 an der spanischen Grippe. Daraufhin hat die Lebensversicherung seiner Familie eine unglaubliche Summe ausgezahlt. Und diese Summe aus der Lebensversicherung diente dann als Grundstock für die Errichtung eines großen Immobilienimperiums. Und das war tatatsächlich Frederick Trump, Krass. Der Großvater des amerikanischen Präsidenten. Der ist an der spanischen Grippe gestorben und seine Familie hat mit der Versicherungssumme dann das Geld erwirtschaftet, auf dem Trump immer noch sitzt.
Ja, Gratulation. Ist gut für Donald gewesen auf alle Fälle. Da gibt es ja einige, da habe ich auch gerade, es gibt ja einige Leute, die mit, weil ich habe gerade gestern über irgendeinen Millionär, der mit Elizabeth Hurley zusammen war, so eine Medienschlagzeile, der hat irgendwie 600 Millionen Euro, glaube ich, geerbt und hat Selbstmord gemacht dieses oder letztes Jahr und hatte am Ende noch 300.000 Euro auf dem Konto und hat 600 Millionen Dollar durchgebracht und also hat auch viele Filme und sowas irgendwie gesponsert, aber auch hat das Geld auch vererbt bekommen. Und das ist manchmal nicht so gut, wenn man sehr viel vererbt bekommt. Deswegen, ich verpulver meine ganze Kohle, ist ja auch nicht so viel, bevor ich das Zeitliche segne. Ich empfehle auch noch einen guten Podcast, Jan, und zwar der Podcast heißt Broken Record und ist von Rick Rubin. Der macht seit 2-3 Jahren mit jemand anders zusammen einen Podcast, wo er sich mit tollen Musikern trifft und mit denen eine Stunde lang quatscht. Das ist total cool, weil Rick Rubin ist ein meditativer, entspannter Typ und seine Bandbreite, ich meine, der hat die Beastie Boys produziert, der hat Run DMC produziert, der hat Slayer produziert, der hat Tom Petty produziert und Red Hot Chili Peppers. Es ist eine unglaubliche Reihe an großartigen Produktionen, die er gemacht hat. Jetzt hat er sich selber, obwohl er immer sehr, sehr mundfaul war, ans Mikro gesetzt und in der neuen Folge redet er mit der Tochter von Tom Petty, der vor 2 Jahren gestorben ist. Es ist nämlich eine neue Tom Petty-Platte rausgekommen, Wild Flowers, hat er 3 Grammys gewonnen, fantastische Platte, meiner Meinung nach seine Beste. Und ich packe jetzt mal einen Song auf die Fidi und Bumsi-Liste von Wildflowers. Jetzt kommt diese Platte nochmal raus, 25 Jahre später, in kompletter die haben damals viel mehr Songs aufgenommen. Ich habe mir die Superbox für $200 gekauft. Völliger Wahnsinn natürlich. Aber ich bin großer Tom Petty-Fan. Ist eine ganz tolle Folge, wie er mit seiner Tochter über diese Veröffentlichung und über ihren Vater redet. Auch die anderen Folgen sind alle toll. Und jetzt packe ich noch You Don't Know How It Feels von Tom Petty von der Wildflowers-Platte. Und jeder Musikfan sollte sich mal Broken Records, den kann man überall hören, den Podcast von Rick Rubin anhören.
Ich hätte fast auch einen Song auf die Fidi und Bumsi Playlist drauf gemacht, hab's dann aber bleiben lassen, nachdem ich ihn im Fernsehen gesehen habe. Hast du Jon Bon Jovi schon mal in letzter Zeit gesehen?
Nein, den habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ich war mal auf einem Konzert, das war mein 3. oder 4. Konzert in meinem Leben zur New Jersey Tour damals. Aber Bon Jovi ist ganz weit von mir entfernt inzwischen leider.
Ja, von mir auch. Ich mach's immer nur so aus Gag, singe ich Bed of Roses und ein paar andere Songs, die sich so eingebrannt haben aus den 90ern. Und ich habe letztens, ich weiß gar nicht warum, ich bin irgendwie saß in irgendeinem, wo läuft immer noch so MTV im Hintergrund oder so? Ich glaube, in irgendeinem Restaurant oder sowas lief, in einem italienischen Restaurant hatte der Wirt irgendwie MTV auf Schleife laufen. Und ich guck dann da so hoch und denke so, was ist denn das? Mensch, Rolf Zukowski sieht aber irgendwie rockiger aus als sonst. Und dann war das tatsächlich Jon Bon Jovi, der irgendwie komplett grau ist. Ja. Also das Birgit Schrowange-Prinzip.
Das habe ich gelesen irgendwo, er färbt die Haare nicht mehr. Mutiger Schritt wurde da gesagt, mutiger Schritt.
Da hat Birgit Schrowange hat ein Jahr lang irgendwie Perücke getragen, um diesen Schritt zu machen. Den gleichen Schritt geht Bon Jovi wahrscheinlich, er beidet Birgit Schrowange, hat er gebeidet. Der hat sich das abgeguckt von der RTL Grand Dame und ist jetzt komplett grau und sieht wirklich aus wie Rolf Zukowski.
Wie Rolf Zukowski. Der hat auch schon immer ein bisschen Ähnlichkeit von mit Rolf Zukowski.
Ja, aber er hat jetzt, ich glaube, er ist jetzt knapp 60 und er hat jetzt auch diese sehr freundlichen, onkeligen Gesichtszüge und hat aber trotzdem noch immer diesen Lederjacken-Approach. Und das ist eine ganz interessante, weirde Mischung, die einem vor allen Dingen vor Augen hält, wie alt man inzwischen selber geworden ist. Weil ich kenne den ja noch, wie der damals mit seiner getönten...
Voll, das ist bei, Kim Kardashian ist 40 geworden vor ein paar Tagen. Kim
Kardashian.
So alt ist sie schon. Wir sind fest und flauschig, wir sind auch schon ziemlich lange dabei, wir sind ein ziemlich alter Podcast, wir sind die Veteranen im Game. Wir lassen euch jetzt ganz kurz mal durchatmen, jetzt könnt ihr euch noch eine 5-Minuten-Terrine oder irgendwie so eine Nudeln oder was hier.
Welche ist deine Lieblings-5-Minuten-Terrine?
Ich mag am liebsten Kartoffel mit Zwiebeln da, also Kartoffelmus.
Kartoffelbrei?
Ja, Kartoffelbrei mit Zwiebeln und noch irgendwas anderem drin. Ich esse die alle gerne eigentlich zwischendurch mal. Ich weiß nur, dass du danach wahnsinnig, da ist einfach so viel Geschmacksverstärker drin, das ist wahnsinnig ungesund. Das bringt dir gar nichts, außer ein paar Stunden oder einer halben Stunde das Gefühl, dass du was gegessen hast. Und das ist auch, glaube ich, wahrscheinlich nicht, überhaupt nicht gesund. Aber
es sei denn, man isst den Brokkoli-Nudeltopf, weil wenn du den isst, dann hast du noch den ganzen Tag dieses komische Knoblauchextrakt im Atem.
Was war denn nochmal diese Werbung? Deckel drauf, nee, weiß Wasser drauf und Deckel drauf in 5 Minuten.
Das gab nämlich 5 Minuten Terrine, nee, von Maggi, eine tolle Idee.
Aber es gab auch von Unox oder so, das war glaube ich damals der...
Heiße Tasse.
Das war der wie mit Klaus Lage und Grönemeyer, aber dann hat Klaus Lage keine Hits mehr geschrieben.
Ey, aber die Unox heiße Tasse, Rindfleisch mit diesen Ringnudeln, wo man auch den ganzen Tag danach schmeckt und riecht, auch toll.
Auch nicht schlecht. Jetzt, ich will auch noch ein bisschen über das Essen heute mit dir reden. Das darf nicht fehlen.
Ah, mega gut, mega gut.
Ich habe auch noch asiatische Sachen hier. Jetzt gibt's erstmal kurz eine kleine Pause. Ich hole mir noch ein zweites Bierchen. Ich komme langsam richtig in Fahrt hier. Ich fange mal an zu leihen. Wird ein schön. Ah, ich hab Bock. Hier ist Fest und Flauschig. Bis gleich.
Hallo, liebe Freunde der Intelligenz. Ich bin Michael Wendler. Ich habe keine Angst. Ich habe einen auf den Kopf bekommen. Da müssen euch doch alle Lichter angehen. Es gibt kein Normal mehr. Jeder hört auf Christian Drosten. Ich bin Michael Wendler, ich habe keine Angst. Ich habe diesen Riesenschritt gemacht. Ich stehe am Anfang. Ich bin Michael Wendler, ich habe keine Angst. Es gibt kein Normal mehr. Ich bin Michael Wendler, ich habe keine Angst. Ich habe einen auf den Kopf bekommen. Ich habe keine Angst. Bleibt am Ball, ich melde mich.
Fest und flauschig. Es ist der Sonntag, es ist der Olli, es ist der Jan,
hey.
Es ist Spotify. Hört diesen Podcast, solange wir noch nicht zensiert sind.
Genau.
Weil das kann jederzeit passieren.
Das kann wirklich, so wie wir hier gerade letzte Sendung schon barfuß auf Messer schneide, es ist kurz davor, es ist immer kurz davor, dass die Sendung kippt, genau wie so ein alter See, so ein alter See, wo alles reingekippt wurde. Der kippt auch irgendwann. Jan, es ist passiert, ich habe das zweite Mal einen AirPod verloren, und zwar im Bett. Ich habe gestern ein Hörspiel gehört und ich bin mir sicher, diesmal habe ich ihn aufgegessen. Ich habe nämlich alles durchsucht. Ich habe überall geguckt, ich schwöre, ich habe ihn gegessen, und ich habe nämlich auch ein bisschen Verstopfung. Deswegen hat es heute später angefangen mit der Sendung. Total peinlich. Aber es ist wirklich so, ich habe das gesamte Bett, alles, ich habe in die Bettlaken, also überall, ich glaube, ich habe ihn aufgegessen, weil ich habe letzte Nacht auch davon geträumt, dass ich im Nussdepot bin und Cashewnüsse probieren darf. Und zwar ganz neue Sorten, das ist kein Witz. Es gibt nämlich da Ed und Freds Nussdepot, das ist ein Typ, keine Ahnung, der hat diesen Laden, das ist super unfreundlich in der Sonnenallee, und ich gehe da nicht mehr rein, weil der immer so unfreundlich und genervt war, wenn man das nicht richtig erklärt hat, was man für eine Nussmischung will. Aber in meinem Traum war ich wieder in dem Laden, und er hat mir mit der Schale verschiedene Nüsse rübergereicht, Cashewnüsse mit Käse, Schinkengeschmack, alles mögliche, Brokkoli, und dann habe ich den heute Morgen gesucht, eine Stunde, und der ist, ich glaube, ich habe gedacht, das ist ein Cashew. Jetzt ist die Frage, wie baut Apple diese Dinger? Kommt der wieder in einem Stück raus? Kommt, wenn du ein AirPod, kann die Magensäure so ein AirPod zersetzen, oder kommt der am Stück wieder raus?
Ich glaube, Plastik draußen, außenrum, der wird nicht zersetzt, der bleibt komplett ganz und geht auch so wieder raus. Ich würde mal probieren, ob du dein Handy so in deinen Verdauungstrakt hältst und mal mit der Bluetooth-Suchfunktion, ob du den entdeckst.
Oh, das könnte ich gleich wirklich mal kurz machen, weil ich bin ehrlich der Meinung, dass der vielleicht in meinem Bauch ist. Das ist ja auch nur so ein ganz kleines Ding, das ist ja nicht größer als ein Erdnussflip. Das Ding kannst du ja einfach so runterschlucken. Aber meinst du, das kann ich wirklich herausfinden, wenn ich jetzt...
Also ich würde mit meinem Handy mal probieren, weißt du, diese Bluetooth-Gerätefunktion, ja, suchen, und dann guckst du, ob es irgendwie so Bedimm macht, oder vielleicht verbindest du dich mit deinem anderen noch übrigen AirPod, und dann ruft dich jemand an, und dann müsstest du ja auf einem Ohr, was, also der AirPod, der draußen ist, müsstest du was hören, und mit dem anderen AirPod,
der in deinem Verdauungstrakt ist. Ja, der hört man immer so ein Rauschen, dann kannst du immer sagen, du bist im Urlaub. Kannst du immer sagen, ich bin gerade im Urlaub.
Genau. Ich bin auch gerade auf Sylt. Ich muss übrigens sagen, bevor ich wieder erboste Instagram-Nachrichten bekomme, ich bin nicht wirklich auf Sylt. Ich bin noch nicht bescheuert und fahre nach Schleswig-Holstein.
Ach, come on. Jetzt hast du den Leuten irgendwie... Wenigstens einer muss noch das Starleben da draußen führen. Und das bist du.
Ja, ich war noch nie in meinem ganzen Leben auf Sylt. Ich habe mal... Weißt du was? Jetzt wahre Geschichte. Mhm. Ich habe mal erzählt, dass ich eine Ferienwohnung auf Sylt habe, aus Gag. Ja. Einfach, ich glaube, in zwei Sendungen. Und dann eine weit entfernte Tante von mir hat mich auf einem Familiengeburtstag angesprochen, ob sie mal in meiner Ferienwohnung auf Sylt übernachten könne, weil sie hätte im Podcast gehört, dass ich ja eine habe.
Ja, Mann, und mich hat einer angeschrieben, der wirklich eine Ferienwohnung auf Sylt hat und die darf ich haben. Also ich kann ihm die leihen. Kürzt deinem Vater, der kennt mich nicht, aber ich könnte da pennen. Hat mir schon Fotos und alles geschickt. Ich werde das irgendwann auch wirklich, ich werde das tatsächlich irgendwann machen.
Warum wirst du eigentlich eingeladen zu irgendwelchen komischen
Ferien?
Ich krieg nie solche Sachen, wo Leute mich mal persönlich kennenlernen wollen, wo sie mich mal einladen, meiner Besucherritze in der Nacht schlafen. Das kriegst immer nur du.
Du musst die DMs lesen bei Insta.
Ich lese die immer. Ich krieg höchstens mal so Anlagetipps und hast du nicht Bock, einen Seekontainer zu kaufen? Das ist eine super Anlage. Solche Sachen kriege ich immer.
Ich krieg auch ganz viele Sachen. Das fällt mir gerade ein. Ich wollte eine Mail beantworten von einer Frau, die hat mir geschrieben, und zwar heute gerade. Die hat geschrieben: Lieber Olli, ich bin großer Fan vom Fest und Flauschig. Ein Bekannter zeigte mir kürzlich eine frühe Sendung bei Sanft und Sorgfältig. Die Folge Come Out war irgendwie so irritierend. War das alles ein fieser Scherz von dir? Irgendwie kann ich mir so schlecht vorstellen, dass du wirklich Spaß daran hast, Tiere die Hinterläufe zu entfernen. Es war so skurril, dich beim Erzählen so lachen zu hören. Ich weiß, du hast sicher viel zu tun, aber ich würde mich echt mega über ein Feedback von dir freuen, wo du das vielleicht nochmal erklären könntest, was da los war. Vielleicht hast du das ja sogar schon mal in einer älteren Folge getan. Das würde mich richtig freuen. Ja, ich kann es nochmal kurz erklären. Ja, ich habe tierisch Spaß daran, Tieren die Hinterläufe wegzuzüchten. Das ist schon lange bekannt. Das ist auch der, warum ich keine große Samstagabendschuhe bekomme. Alle anderen Möglichkeiten hätte ich nämlich dafür. Das ist meine einzige Achillesferse, dass das nämlich in die Öffentlichkeit gekommen ist. Dass ich zu Hause auch jetzt gerade sind hier 30 verschiedene Tiere ohne Hinterläufe, die hier auf Vorderläufen durch die Wohnung kriechen, aber die können auf alle Fälle Mikrowelle bedienen, haben hier auch inzwischen sich dann an die Situation gewöhnt. Ich sag, ich hab Corona, ich will hier nicht alleine leiden, also züchte ich da die Hinterläufe weg. Ja, es ist jetzt beantwortet.
Das war die legendäre Sendung, wo wir damals vom Rundfunkrat des Rundfunk Berlin-Brandenburg Ärger bekommen haben,
ja,
weil Leute sich beschwert haben darüber, dass wir, ich glaube, in einer aus Spaß, ich weiß gar nicht, wie wir da reingerutscht sind, Hamster auf Skateboards dübeln oder sowas.
Aber wir haben das Ding auch noch auf Video auf YouTube, das heißt der Hamster und das Meerschweinchen oder das Skateboard und irgendwie so, das kann man sich auf YouTube angucken, habe ich, glaube ich, sogar selber hochgeladen. Ich hatte nämlich an dem Tag, an dem wir diese Sendung haben, das war im ersten Jahr, mein allererstes iPad und habe das mitgenommen zu uns, da haben wir beide zusammen bei Radio 1, um ein bisschen vor dir anzugeben, dass ich jetzt auch ein iPad habe. Weiß ich noch genau, das 2012 war das.
Ja, also das kann man vielleicht nochmal gerade rücken. Olli quält natürlich keine Tiere, also zumindest nicht so, dass er das öffentlich zugeben könnte oder öffentlich darüber reden würde. Das, was Olli mit Tieren macht, das wird niemals in der Sendung besprochen werden.
Genau, das wäre auch nicht so gut. Das würde dann noch weiter mehr mich von der Samstagabendsendung wegbringen.
Stell dir mal vor, wenn das wirklich das Einzige wäre, Olli, Top-Typ, aber irgendwann, wie die Sendung war vorbereitet, wir hatten schon die Generalprobe hinter uns und dann kommen wir in die Garderobe rein und Olli reißt zu einem Hasen die Hinterbeine raus. Da mussten wir natürlich sagen, sorry, geht nicht, Olli.
5 Minuten vor der ersten Sendung. Aber das brauche ich jetzt, um runterzukommen. Das muss ich jetzt einfach mal machen. Das ist jetzt einfach.
Ja, aber wir haben in den frühen Ausgaben unserer Sendung öfter schon mal über die Spleens von Showmastern gesprochen. Goldener Löffel war ein Thema.
Ja,
haben wir
öfter kleiner schon Silberlöffel. Geredet. Kleiner Silberlöffel. Peter Frankenfeld. Das ist aber auch ein Insider, den bis heute viele nicht kapieren. Wird auch immer nur gesagt, ganz kurz, wie mit hier bei Hallo Spencer, wenn die kommt.
Galactica.
Genauso kommt ab und zu der silberne Löffel von Peter Frankenfeld hier in die Sendung.
Ja, oder Rudi Carrell, der ein absoluter Junkie war, nach Tütensuppe, nach Brühe. Der hat sich tatsächlich so ein Möbelhaus Brüheautomaten. Der gab's bei uns früher in der Schule auch, Schulzentrum Lerchenstraße. Da gab's in Bremen, Fegesack, einen Automat, wo sowohl Tomatensuppe, Vanillemilch, also aus einer Düse, alles aus einer Düse rauskam.
Ja, es schmeckte auch immer noch ein bisschen nach dem Getränk, was davor rauskam aus der Düse, ist so.
Und Rudi Carrell, der war so abhängig nach diesem Möbelhaus Suppenautomaten, dass er sich in seine Wohnung, ich glaube in sein Haus in Sieke, zwei von diesen Automaten gestellt hat. Es gibt eine legendäre Geschichte, wo Olli Dittrich und Harald Schmidt zusammen nacherzählen, weil ich glaube, Olli Dittrich, der wurde nochmal eingeladen von Rudi Carrell auf seinen letzten Metern, durfte der irgendwie da mal bei ihm zu Hause rumlaufen und er hat noch so ein paar geile Rudi Carrell-Anekdoten und eine ist eben, dass Rudi Carrell ihn immer gefragt hat, willst du eine Brühe? Willst du eine Brühe haben?
Finde ich aber irgendwie ganz geilen Spleen.
Immer so. Ja, ich hätte früher, also wenn du in Bremen aufgewachsen bist, war das immer so die große Legende, der wirklich der Übershowmaster, Rudi Carrell. Und wir hatten mal eine Schulklassenfahrt, die ging nach, ich glaube, Dötlingen oder sowas. Das ist in der Nähe von Sieke. Und da haben wir eine Wanderung gemacht mit meinem Grundschullehrer. Und der ist dann extra in die Nähe von Rudi Carrells Anwesen in Sieke gelaufen und hat uns Kinder dann am Zaun erzählt, dass dahinter Rudi Carrell wohnt. Und dann mussten wir die 4 Stunden zurücklaufen ins Schullandheim.
Und das war der Grund, warum wir da hingelaufen sind. Nur um das mit dem.
Ja, wir machen eine Wanderung. Wir sind in Richtung, ich glaube, Bassum, Sieke gelaufen. Und dann sind wir wirklich umgedreht an dem Anwesen von Rudi Carrell. Da lebte der damals noch. Und unser Grundschullehrer hat uns erzählt, und hier wohnt Rudi Carrell. Und dann durften wir einmal durch den Zaun gucken und sind wieder zurückgelaufen.
Tja, das war bestimmt ein schöner Tag, ne? Und hast du auch zu Hause von erzählt?
Ich war so beeindruckt, dass ich das immer noch 30 Jahre später
Kinder kann man mit viel Scheiße beeindrucken. Das stimmt ja leider auch. Jan, ich wurde von vielen Hörern auch mal wieder gefragt, Olli, was ist denn eigentlich los? Du hast so oft hier über Rapmusik geredet. Das ist in letzter Zeit, wir haben ja auch junge Hörer, die mal so ein Hip-Hop-Update von mir wollen oder ähnliches. Mhm. Und ich kann ganz ehrlich sagen, ich bin wirklich nicht mehr aktuell on point. Ich bin nicht mehr in der Hip-Hop-Szene. Ich habe versucht, mich in vielen Sachen reinzuhören. Die letzte UFO-Platte habe ich gehört, die Bones-MC-Platte habe ich gehört. Fand ich alles ganz gut, aber höre ich auch nicht mehr als 3-4 Mal. Was mir ganz gut gefallen hat bis jetzt, ich packe mal wieder was für die Hip-Hop-Freaks, was auf die Fidi und Bumsi-Liste. Reportagen habe ich aber gehört, ist ein Typ, der früher YouTuber war, wird wohl nicht anerkannt von der Szene, macht aber geilen Oldschool-Hip-Hop. Finde ich richtig geil. Hat einen Song, der heißt Exit. Mega. Ballert richtig. Gute alte Hip-Hop-Schule, wie ich sie gerne mag. Und dann noch Nepomuk, habe ich auch nicht mitbekommen, mit dem Song Kauf. Beides Rapper, die ich nie gehört habe, weil ich auch einfach nicht mehr in der Zielgruppe bin und weil ich es auch anstrengend finde, mich länger als so 20 Minuten oder eine halbe Stunde damit auseinanderzusetzen. UFO gehört, das ist alles gut Style, auch Shindy mal gehört, alles gehört, die haben alle einen guten Style, aber mehr als ein paar Tage feiere ich keinen Song mehr. Das ist irgendwie das Problem bei der ganzen Sache. Ich habe aber eine
interessante... Liegt es an der Lyrik?
Ja, ich glaube, es liegt an der Lyrik und das ist einfach nicht für einen Typen mit 47 noch einfach das Lebensgefühl unterstreicht oder ähnliches. Es ist halt für, und es gibt auch immer noch geile Hip-Hop-Songs und geile Sachen. Ich finde auch auf der Bones MC ein paar Songs gut, pack trotzdem keinen auf die Liste. Da hat mich auch jemand gefragt, warum ich manchmal Songs abfeier und dann schlecht über den Künstler rede, weil das manchmal einfach schwierige Arschlöcher sind, die aber trotzdem geile Musik machen. Das ist nun mal so. Das ist die Ambivalenz an der Sache. Und wie gesagt, ich bin da auch nicht mehr wirklich in der Zielgruppe drin. Dann habe ich aber eine Doku geguckt, die irgend so ein Typ gemacht. Hells Angels im Rap-Business heißt die, glaube ich. Hm. 4 Teile, ziemlich viel Mühe gemacht. Hat jetzt nicht die Qualität von Spiegel TV, aber schon ziemlich gut. Und der hat einfach mal aufgedeckt bzw. erzählt, welche Rapper alle einen Rücken haben und wer alles mit den Hells Angels oder am Rammo-Clan oder mit dem zusammen ist. Und eigentlich sind das alle. Und das ist die große, glaube ich, das große Drama auch, warum keiner mehr irgendwie entspannt ist. Jeder, selbst ein 18-jähriger Rapper holt sich so einen Rücken, also so einen Clan oder irgendwelche Gangster dazu, damit keiner über den schlecht redet und dadurch geht die ganze Leichtigkeit und das Dissen und das alles verloren. Und diese Musik ist total, es ist eine männerverseuchte, auch wenn es da jetzt 3-4 Frauen gibt, eine männerverseuchte Alpha-Tier-Welt und ich kann das alles nur irgendwie hier, wenn ich jetzt darüber reden soll, immer so ein bisschen kritisieren, aber das ist auch mega unsexy, das finde ich, weiß ich selber auch, aber es gibt da zu viele Sachen, die mich in dieser gesamten Szene einfach, und das ist auch jetzt, ich will die auch gar nicht alle aufzählen, aber zu viele Sachen, die mir einfach daran keinen Spaß machen oder die ich unsympathisch finde, auch wenn ich einige Songs sehr mag.
Und deswegen finde ich das toll, dass die CDU in Berlin gerade wirklich einen Riesenschritt gemacht hat gegen die Clan-Kriminalität, um auch den Hip-Hop zu entlasten und diesen schwarzen Schatten, der auf dem Deutschrap liegt, nämlich diese ganze Clan-Kriminalität, dass die CDU Berlin da jetzt was macht. Hast du die Aktion mitbekommen?
Was macht die denn?
Ein Riesenhighlight am Donnerstag in Berlin. In Berlin-Neukölln hat der CDU-Spitzenkandidat von Berlin, Kai Wegner, eine Riesenaktion gebracht, weil er gemerkt hat, in Berlin gibt's 2 Probleme. Erstens, es ist eine beschissene Stadt mit unangenehmen Menschen und zweitens Kleinkriminalität. Und weil er das erste nicht ändern kann und weil er Teil des Sherlock. Problems ist, hat er sich mit seiner Partei um Problem 2 gekümmert. Und pass auf, ist wirklich passiert, hat am Donnerstag gemacht. Die haben einen gelben Lamborghini gemietet, haben da vorne ein Fake-Nummernschild dran gemacht. Und zwar, Nummernschild ist BYE, BYE, also Bye-Bye. Ein gefaktes Nummernschild. Dann hat er, ich glaube, wo war das? In der Hermannstraße, diesen Lamborghini hingestellt. Auf dem Lamborghini, auf dem gelben Lamborghini drauf waren so Sticker, die so aussahen wie Einschusslöcher. Und dann hat er noch so eine Botschaft an die Seite dran kleben lassen. Kriminelle Clans gehören auf Netflix nicht auf Berlins Straßen. So, dann hat er Fotografen dahin bestellt in die Hermannstraße mit diesem gepreppten Lamborghini mitten in der City in Berlin. Und dann hat er einen Abschleppwagen dahin gebracht. Der Abschleppwagen hat den Lamborghini hochgehoben und dann hat er davor irgendwie eine Rede gehalten und irgendwie ein Konzept vorgestellt gegen Clankriminalität. So, aber das Allergeilste ist, der hat die Rechnung gemacht ohne die Berliner Ordnungsbehörden. Weil das Ganze war natürlich nicht angemeldet von der Polizei. Du kannst nicht im öffentlichen Straßenraum einfach ein Kennzeichen vorne an ein Auto dran schrauben, was BYE ist. Das ist ein gefälschtes Kennzeichen. Die ganze Aktion nicht vorbereitet. Und jetzt hat er sich strafbar gemacht. Jetzt gibt's Anzeige und gibt's Ärger.
Alleine so. Dafür hat er auch schon, weil es eine dumme, so eine blöde Klischee-Aktion ist, die auch schon so ungeil klingt, wenn du sie einfach nur erklärst. Und wahrscheinlich war sie kein Deut besser, als sie da vonstatten ging.
Nein, irgendwie. Absolut. Exakt genau das, was ich gerade erzählt habe, ist passiert. Es ist auch exakt genauso uncool. Alleine auf die Idee zu kommen, was war das für ein Brainstorming, wo die gesagt, okay, wir müssen irgendwie stattfinden und zwar mieten wir ein Lambo und dann machen wir da Einschusslöcher drauf, weil Clankriminalität.
Ach, das ist dann deren provokant, also die denken, oh, es war nicht provokant, damit werden wir Aufsehen erregen, weil es ein gelber Lambo ist. Alles Quatsch, alles blöd. Man muss da einfach.
Aber jetzt haben wir drüber gesprochen, jetzt habe ich es ja gesagt.
Ja, aber niemand, der in so einem Clan ist oder irgendjemand, wird sich da irgendwie berufen fühlen, zu sagen, uiuiui, dann passe ich mal jetzt lieber auf, dass ich nicht mehr so kriminell bin. Das, oder keine Ahnung. Übrigens mit Netflix hier, warum hat eigentlich Flixbus nicht mit Netflix eine Kooperation, den Netflixbus? Das wäre eigentlich eine mega Idee, habe ich überlegt. Mal ganz ehrlich. Warum haben Flixbusse, die fahren durch ganz Deutschland, nicht mit Netflix, dass sie da überall Netflix gucken können? Denk da mal drüber nach, ne? Und also.
Ich wahrscheinlich wegen des Funknetzes in Deutschland, es ist einfach kein Empfang. Sobald du aus Berlin raus bist, immer wenn ich, weißt du, sobald du in Berlin auf der Autobahn da nach Tegel raus bist, kein Empfang bis Wittstock-Dosse.
Ja, und warum haben wir eigentlich generell in Deutschland so schlechtes Internet? Fragen auch viele YouTuber oft. Sehe ich öfter mal so, was ist eigentlich mit dem Internet in Deutschland los? Kannst du mir das sagen, warum haben so selbst dritte Weltländer, selbst Ländern, wo die noch irgendwie, weißt du, wo die noch barfuß irgendwie durch den Matsch laufen, warum haben die besseres Internet als wir?
Du, es liegt wahrscheinlich an Andreas Scholz.
Der meinst
du? Ja, der hat so ein Handy, wo er will immer als Bundesverkehrsminister und Infrastrukturminister, will er Top-Empfang haben. Und deswegen werden so Richtantennen immer auf sein Handy gerichtet und er zieht die Internetenergie von Deutschland ab, damit der immer Candy Crush spielen kann.
Damit er up-to-date ist. Apropos neues Handy, kommt jetzt das iPhone 12 raus.
Habe ich noch nicht, aber am Samstag hole ich es mir ab. Auf Sylt. Apple Store Westerland.
Wirklich? Ja. Kommt von Johannes B. Kerner persönlich überreicht.
Ja, es ist, der kommt der Apple dann Store, vorbei. Das ist eine Shrimp-Bar, da kann man Shrimps essen, Hummer und an einem anderen Tresen kriegst du neue iPhone.
Oh, und Sansibar, da gibt's doch das kultige Ding in der Sansibar.
Ja, oder das ist der Sylter Technik-Burger, zwei iPhone 12 Pro und dazwischen schön leckerer Krabbensalat.
Auf alle Fälle hast du es wahrscheinlich wirklich ziemlich bald, ne? Ist das überhaupt noch so, kann ich dich mal als Technikfreak fragen, dass da von iPhone jetzt seit dem 8er, 9er, sind da noch wirklich neue geile Sachen passiert, wofür es sich lohnt, ein neues iPhone zu holen? Ich sehe nur, wenn das neue kommt, wird das alte langsamer. Ist das auch von mir nur eine Salve-in-der-Du-Theorie, dass das irgendwie manipuliert wird oder ist das wirklich so?
Und damit ich mich gar nicht erst in diese Verschwörungstheorien reindenke, kaufe ich mir einfach immer das neueste iPhone ärgere mich dann über die oder schau dann herab auf die Leute, die ein langsameres iPhone haben und die sich dann beschweren und ich sag ja, wieso kauft ihr einfach ein neues, doch super. Ich mach das Apple Ding einfach mit.
Du hast noch ein 10er. Ach, du hast noch das 10er.
Du hast auch noch das 10er. Ich hab's gerade gesehen, wie du es in die Kamera gehalten hast. Ich habe wirklich gedacht, wie lange ich jetzt noch Podcast mit dir machen kann, mit jemandem, der noch nicht mal das iPhone 11 hat.
Nee, ich überspringe aber immer 2 oder 3 Generationen. Das ist wie mit der Intelligenz von meiner Familie, da bin auch immer ein paar.
Ach ja. Nee, ganz ehrlich, ich habe es mir nicht bestellt und ich habe es mir auch vorgenommen, das nicht zu holen, weil meins ist noch gut. Guck mal hier. Ich habe mir extra so eine neue Hülle gekauft, so bunt hinten. Ja. Ich habe jetzt so eine Kim Kardashian, so eine Glitzerhülle mit so einem kleinen Nupsi, wo man die Finger so reinstecken kann, damit man besser SMS schreiben kann.
Ist das da wirklich? Ach, das ist ja auch. Ja, das würde ich nicht machen. Das ist völlig unangenehm. Das ist irgendwie mit so einer kleinen. Es gibt auch so Leute, die holen sich hinten so ein Ding, damit sie das Handy aufstellen können. Wenn man so weit ist, dann ist es genauso, als wenn du Raucher bist und anfängst, dir eine Stange Zigaretten zu kaufen. Dann bist du nämlich richtig Raucher. Also ich finde Handy okay, aber hier diese Bonussachen, das ist wie beim Rauchen. Also wenn du anfängst, wenn du anfängst, den Etui für den Tabak zu holen oder eine Drehmaschine und so eine Sachen. Das heißt, dass du irgendwas professionalisierst, was nicht professionalisiert gehört.
Ja, aber danke der Nachfrage. Ich freue mich, sehr auf einen Film, der diese Woche rausgekommen ist,
Borat?
Den ich mir extra aufgespart habe.
Borat?
Natürlich.
Meinst du, der ist gut, der neue Borat?
Er ist hier auf meiner Amazon Prime Liste, eines der 70.000 unnützen Abos, die ich abgeschlossen habe. Und jetzt zum ersten Mal nutze ich das.
Der ist gar nicht mal im Kino, der kommt direkt. Ist ein
Amazon Prime. Kino ist ja gar nicht mehr, brauche ich, also allein schon wegen Corona, aber auch vorher schon. Warum?
Ja, ne? Gibt ja große Fans. Ist der gefaked oder ist das genau wie im ersten Teil? Weil die Rolle kennt ja jeder inzwischen.
Also ich glaube, der Kniff ist, dass er sich als Borat nochmal in andere Sachen verkleidet. Und was diese Woche rauskam, dass Rudy Giuliani, der persönliche Anwalt von Donald Trump, mit einer Schauspielerin aus dem Borat-Team, die sich als 15 Jahre ihm vorgestellt hat, quasi... Ich habe es eben noch nicht. Ich habe nur die Screenshots gesehen und habe nur die Geschichten drumherum gehört, dass er gedacht hat, es sei eine 15-Jährige und er sich da aufs Bett gelegt hat, sich über die Hose geöffnet hat und es quasi
no, und das ist, beinahe. Das ist im Film auch, oder?
Im Film.
No
im Film.
Way. Oh Gott. Ja gut, ich gucke ihn auf alle Fälle. Das. Naja.
Ich habe ihn mir extra aufgespart für heute und ich denke, wir können am Mittwoch darüber reden, wie der Film ist. Guck dir den auch mal bis Mittwoch an, dann können wir das mal schön nachbesprechen.
Finde ich, machen wir gerne. Jan, wir müssen heute auch noch ein klein bisschen leichtes Entertainment für die Leute da draußen machen. Ja. Ich würde sagen, wir machen heute noch die großen fünf, aber wir machen, also es gibt verschiedene, vielen Dank an alle Hörer, die uns immer wieder Vorschläge schicken. Es wird langsam dünner, wir haben seit 8 Jahren die großen fünf am Start, aber ich finde, das ist ein sehr guter Vorschlag, den du gerade in der Pause gemacht hast.
Ja, ich habe heute vorgeschlagen, nachdem du vorgeschlagen hast, die großen fünf, oder es war, glaube ich, ein Hörer, der uns das vorgeschlagen hat.
Ein Hörer hat mir vorgeschlagen, die großen Kindergeburtstage zu machen.
Finde ich auch nicht schlecht, aber das kann man relativ schnell abhandeln. Die allergrößten Könige waren damals die, die bei McDonald's einen Kindergeburtstag feiern durften. Es war wirklich das allergrößte.
Heute Kletterpark.
Ja, Bouldern und Klettern oder sowas. Aber McDonald's in den 90er Jahren, Kindergeburtstag bei McDonald's, das war irgendwie, in Fehlgesagt zumal, wir hatten in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre noch gar keinen McDonald's, da musste man in die Stadt fahren. Und wenn man das geschafft hat, auf den Kindergeburtstag eingeladen zu werden, wo die Eltern erlaubt haben, dass die Kinder zu McDonald's gehen, dann hat man's, da war man zum einen, waren das gefährliche Familien, das waren meistens sehr autoritäre Familien, die mal aber einen anti-autoritären Tag, wo das Kind mal sich aussuchen durfte, was es wollte, nämlich McDonald's Kindergeburtstag. Und das waren meistens auch, also das war nicht so gern gesehen, wenn man bei so einem Geburtstag eingeladen war. Zumindest erinnere ich mich daran, dass meine Eltern immer gesagt haben, ah, naja, gut.
Ja, das war immer nicht so, es war schon verpönt, aber für die Kinder das Größte. Aber man weiß gar nicht warum, wegen Essen und weil es denn diese Spielecke gab, die natürlich inzwischen überall abgebaut wurde.
Ja, diese Spielecke, wo man heute auch unter Corona-Bedingungen, ich habe jetzt schon so Zwangsgedanken, dass zum Beispiel im Restaurant, wie wird das denn sein, wenn eines Tages wieder normal ohne Pandemie ist, geht man dann wieder in Restaurants und hat, aber man hat doch diese Aerosolgedanken trotzdem noch im Kopf, dass man jetzt am Nachbartisch die Aerosole austauscht. Oder deswegen kam ich gerade drauf, auf Indoor-Spielplätzen, was da für ein Rotz überall für Popel geschmiert sind an den Rutschen und an diesen Bälle in diesen Bälledingern, Alter.
Ich weiß es, da war ich mit meiner Tochter 2-3 Mal nur und einmal habe ich mich in dieses Bällebad reingesetzt, weil sie darauf bestanden hat. Und dann saß ich bis zum Hals als Erwachsener. Ist auch immer komisch, wenn dann ein Erwachsener und nur Kinder und die anderen Erwachsenen stehen um das Bällebad herum, aber du lässt dich von deiner Tochter da reinlocken und dann sitzt du da drin zwischen diesen ganzen Kindern. Ist auch manchmal ganz merkwürdig. Auf alle Fälle wurde mir da klar, das riecht hier komisch, hier sind wirklich noch Kinderkrankheiten aus den 80er Jahren vorhanden. Bällebad ekelhaft, Indoor-Spielzeug.
Es gibt die Geschichte von einem McDonald's in Bremen, dass in dem Bällebad ein Kind verschwunden ist. Und das wurde erst 2 Jahre später gefunden. Echt?
Und zwar 2 Jahre später, aber skelettiert. Oder wieder gefunden, hinten hat gearbeitet am Drive-In.
Oder als Hamburger Royal mit Käse. Oder ist er wiedergefunden.
Mit diesen Gedanken lassen wir euch noch mal ganz kurz in die Pause.
Aber ganz kurz, stell mal ganz kurz vor, du gehst in so ein riesen Bällebad in so einem Indoor-Spielplatz und dann kramst du da rum. Erstmal Autoschlüssel ist ja normal, das findet man ja eh immer da drin. Aber dann findest du auf einmal so ein Kinderbein. Oh Gott. Ein skelettiertes...
Im Bällebad?
Im Bällebad.
Ein skelettiertes Knochen einfach nur noch.
Das ist, ey, hundertprozentig, wir haben jetzt mit diesem Gedanken 2 bis 3 Tatort-Autoren auf eine neue Pferde gebracht.
Ey, genau. Wie heißt er nochmal hier, der immer diese Anspruchsvollen macht? Ulrich Tucker, der auch in unsere Abschluss. Ulrich Tucker, nächste Bällebad-Kinderbein gefunden.
Geile Szene, ermittelt. Kann sich jeder Vater, jede Mutter reinversetzen. Mit den Kindern im Bällebad spielen, mega Spaß, hahaha, so fängt der Tatort an, lacht bunt. Und dann auf einmal, noch ein Kind findet das Bein. Ein Kind findet das Bein.
Ja, aber... Ein Kind findet das Bein, aber um es nicht zu hart zu machen, das ist das Bein eines Erwachsenen.
Ja, okay, um es nicht zu hart zu machen, okay.
Vom Filialleiter des McDonalds.
Nee, vom Filialleiter des Indoor-Spielplatzes. Und dann kommt aber raus, dass der, wenn der Laden geschlossen ist, irgendwelche merkwürdigen Sex-Games in dem Bällebad immer veranstaltet hat.
Stumpensex. Aber
so, ja, jetzt aber ganz kurz, er wurde nicht ermordet, sondern er ist gestorben an den Listerinen oder an den Bakterien, die in der Softeismaschine drin waren.
Weil er dann mit dem Stumpen immer vorbeigegangen ist. Oder
er ist gestorben an einer Slushy-Vergiftung.
Slushy gibt's ja, du meinst, nee. Wie heißt noch mal, die haben eine geile Sache da, dieses
Kratzeis.
Immer mit dem Löffel, wo der Löffel doch, nee, wo der Löffel
McFlurry. Donald,
wo der Löffel sich so dreht. McFlurry. Es gibt's nicht mehr. Oder es gibt nicht mehr den Löffel. Der Löffel ist raus beim McFlurry. Das haben sie gemacht, keine Ahnung warum.
Cancel Culture. Der ist zusammen mit Dieter Nuhr und Lisa Eggert jetzt auf.
Genau.
Der Löffel aus dem McFlurry. Das ist ein Kabarettprogramm.
Da haben die so viel Druck im, da haben die so viel Druck auf Twitter gemacht. Das
dass der nur im ersten großen Monolog.
Genau, das war zu viel, als er da den Monolog gehalten hat. Ah, okay. Hier ist Fest und Flauschig. Ihr merkt, wir sind wieder da. Bis gleich. Ja.
Ich noch ein Bier und dann machen wir gleich die, ach so, die großen 5 Tütensuppen, beziehungsweise die so. Großen 5 Fertiggerichte.
Nee, die großen 5. Die großen 5
Aber es ist ganz wichtig, Regel, es darf maximal eine heiße Tasse sein, also wo man den Deckel abziehen muss. Und es muss was sein, wo man eigentlich nicht mehr als eine andere Zutat mit dazu, also nicht irgendwie geschnetzeltes und noch Sahne, das gilt dann schon nicht mehr.
Nee, aber du meinst, so Mikrowellenessen ist auch okay, ne? So Sachen.
Nein, das ist nicht okay. Also du musst Wasser plus maximal eine andere Zutat darf damit reinkommen.
Ich kenne außer Wasser fast kochen. Aber die meisten Sachen, was gibt's denn noch außer Wasser, was man dazu tun könnte zu diesem?
Naja, also zum Beispiel, wenn ich das jetzt verraten würde, dann würde ich schon einen meiner Top-Platzierungen verraten.
Dann seid gespannt, bleibt dran, denn gleich geht's hier los mit den großen 5 Fertiggerichten bei Fest und Flauschig. Und ich pack noch Aki Bosse mit, der hat eine neue Single gemacht, fleißiger Mann, ey. Bin ich ein bisschen genervt, dass der schon wieder mit einer neuen Platte bald am Start ist. Der letzte Tanz von Aki Bosse, schöner Song, pack ich auf die Liste. Ganz liebe Grüße.
Und wenn einer von euch zeichnerisch begabt ist, ich fände das ganz schön, wenn wir den McFlurry-Löffel mal irgendwie in so eine nur im ersten Kabarettisten-Szene mit einbauen könnten.
Mit so einer Frisur von Lisa Eckert aber auch. Okay, bis gleich.
Bis gleich.
Willst du denn noch mal heute mit Hauptbier trinken?
Ja, ich glaube, da wird es bei mir auch hinauf. Mann! Ich glaube, darauf wird es bei mir auch drauf hinauf. Laufen.
Ja, und bei uns läuft schon lange darauf hinaus.
Ja.
Mit einem kleinen Bierchen. Hier ist Fest und Flauschig. Es ist Sonntag. Es ist der 25. Oktober, hast du gesagt, heute, Jan?
Ja, es ist der 25. Oktober. Es ist jetzt Ende Oktober. Es ist noch nicht ganz Halloween. Das ist ja dieses Jahr auch ein bisschen traurig, wenn dieses Jahr ein Kind klingelt bei mir. Ohne Witz. Die wird direkt eingesprüht mit Alkohol. Und in Plastiksack gepackt und zu Dr. Drosten geschickt.
Ich mach
geschickt.
Auf und sag, komm zu Fasching wieder, ihr Spinner, und mach wieder zu. Das ist immer noch die alten Werte noch vertreten hier. Das ist total wichtig. Nee, ich glaube, fällt aus dieses Jahr, oder?
Also ganz ehrlich, wer dieses Jahr seine Kinder von Tür zu Tür schickt, diese kleinen Viren schleudern, weißt du, das Allerschlimmste an Kindern, erstmal diese niedlichen Gesichter, die einem ja wirklich gerade in so einer Pandemie zu sagen scheinen, ja guck mal, mich fickt das hier überhaupt nicht an, der Virus, ich huste da zweimal und du stirbst daran, du alter Sack. Und dann mit so einem niedlichen Gesicht und dann noch verkleidet vor der Tür stehen und diese ganzen schmuddeligen Finger immer, das ist für mich wirklich ein wanderndes Infektionsrisiko sowieso und jetzt in der Pandemie noch viel mehr.
No way. Ich ganz bei dir. Sehe ich ganz genauso. No way. Also das kann dieses Jahr wirklich mal aufhören. Dafür kann man ja was anderes Schönes machen. Ins Bällebad gehen oder so.
Ja, genau. Ich habe eine tolle Internetgeschichte, bevor wir zu den großen 5 kommen, die ich noch ganz kurz erzählen muss. Es hat was mit Twitter zu tun und es ist wirklich eine wirklich wahre Geschichte. Und zwar hat ein niederländischer Hacker vor einiger Zeit versucht herauszufinden, ob er es schafft, den Twitter-Account des amerikanischen Präsidenten Donald Trump, der ja übrigens in 2 Wochen vielleicht abgewählt wird, am, ich glaube, 3. November in 2 Wochen ist Präsidentschaftswahl in den USA. Es kann sein, dass wir den gar nicht mehr so lange ertragen müssen. Aber ein Hacker aus Holland hat versucht, in seinen Twitter-Account reinzukommen. Und der hat es nicht mit irgendwelchen komischen Hackerprogrammen von so einer DOS-Oberfläche, wo man irgendwie Eingabeaufforderungen und das Terminal öffnen muss oder sowas. Nein, er hat versucht, das Passwort zu erraten. Und er war ganz erstaunt, dass er das geschafft hat tatsächlich. Er hat das Passwort des amerikanischen Präsidenten erraten. Und das war für seinen Twitter-Account mit, ich glaube, 80 Millionen Followern oder sowas. Ein unglaublich großer Twitter-Account. Er regiert da Twitter seit einem über einem Jahrzehnt drauf. Das Passwort des amerikanischen Präsidenten bei Twitter war MAGA 2020 Ausrufezeichen. MAGA 2020 Ausrufezeichen. Make America Great Again 2020.
Krass, das ist aber wirklich von, also da hat er nicht gut überlegt, der Donald. Wo?
Ja, und nicht mal Zwei-Faktor-Authentifizierung angemacht. Weißt du, dass man da, wenn man irgendwie sich einloggt, nochmal irgendwie auf dem Handy so einen Code eingeben muss? Nicht mal das war eingeschaltet.
Selber schuld. Weißt du, was mich richtig nervt, wo du gerade über Donald Trump redest? Was ich in letzter Zeit immer mehr höre von irgendwelchen Leuten. Also ich bin ja natürlich auch gegen Donald Trump, aber muss ihm eine Sache lassen. Er dominiert die Medien. Er dominiert das Twitter-Spiel. Er weiß genau, wie es auch. Ich finde nicht, dass er das dominiert. Ich finde, er offenbart, wie scheiße ist. Und es gibt immer mehr Leute, die dann auch so sagen, also kann man ja sagen, was man will, aber eine Sache muss man Trump lassen. Er weiß genau, wie man scheiße regiert. Okay, das weiß ich irgendwie. Das wäre okay. Aber ganz viele Leute fangen auf einmal an so, vielleicht ist es dann auch, wenn man müde ist von der Kritik, dass man dann irgendwann von den Leuten, die seit Jahren sich dagegen natürlich irgendwie stellen, irgendwie auch ermüdet ist und dann so einen destruktiven Charakter entwickelt. Aber ich finde nicht, dass der irgendwas dominiert oder ich irgendwas an dem sagen kann, dass das jetzt bemerkenswert toll ist. Außer, dass er viel Geld mal geerbt hat vor vielen Jahren.
Ja, und nicht mal ein erfolgreicher Geschäftsmann ist, aber mit 87 Millionen Followern bei Twitter, amerikanischer Präsident, der mächtigste Mann der Welt, und das Passwort ist dann wirklich wie bei meinem Uropa oder sowas. Make America Great Again 2020, Ausrufezeichen, keine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Und der Hacker hat dann ehrlicherweise das Weiße Haus darüber informiert, dass er das Passwort des Präsidenten rausgefunden hat. Und da hat sich der Secret Service dann auch bedankt und so. Es wurde dann geändert und dann auch Zwei-Faktor-Authentifizierung wieder eingestellt. Und dann hat der Trump sich irgendwie 2-3 Wochen später im Internet dazu geäußert, dass sein Passwort, das sei alles unknackbar, das wäre alles gar nicht möglich, dass irgendwie, dass man seinen Account knackt, weil da müsste man ein Genie für sein. Und erst als Trump das getwittert hat, hat der holländische Hacker sich dazu entschlossen, die Geschichte öffentlich zu machen, dass der vor ein paar Wochen einfach bei Trump im Account drin war, mit MAGA 2020 Ausrufezeichen. Und bei der Gelegenheit kam dann auch raus, dass Donald Trump 2016 auch schon mal gehackt wurde. Sein altes Passwort war You are fired. Das ist der Satz, den er mal gesagt hat bei The Apprentice. Das war so sein Catchphrase. Du bist rausgeworfen. Ohne Zahl, ohne nix, einfach you're fired.
Also wenn ich den Zugang für einen Twitter-Account von Donald Trump hätte, hätte ich wenigstens ein kleines Pimmelbild getwittert. Also vom ganz kleinen Pimmel. Oder irgendwas. Also ich hätte auch, oder irgendwie, sorry, ich hätte irgendwas gemacht damit.
Ich hab vor allen Dingen überlegt, wenn ich das ist ja nun wirklich keine, also wenn ich da jetzt gedacht hätte, das mache ich jetzt, und dann wäre mir das auch gelungen, was machst du denn dann? Ach du Scheiße, ich komme da jetzt rein. Ich würde also anfangen, erstmal schlecht zu träumen, 3 Nächte lang. Und ich würde mit dem Handy in der Tasche rumlaufen, auf dem ich quasi mich einloggen kann in Donald Trumps Twitter-Account. Aber was machst du dann? Ich hätte, glaube ich, nicht den Secret Service angerufen. Ich hätte irgendwie sämtliche Hackerfreunde zusammengetrommelt, die mir hätten erklären können, wie man jetzt irgendwie sich einen Laptop organisiert, wo man nicht zurückverfolgen kann, wer jetzt den Twitter-Account von Donald Trump ansteuert.
Ja.
Und dann hätte ich versucht, das irgendwie zu kapern, irgendwas Cooles zu machen. Plattenpromo für irgendwie was Neues von Olli Schulz oder Fest und Flauschig. Spotify-Werbung.
Das wäre Werbung machen für irgendwas Ärger. Geiles. Auf alle Fälle, da hätte ich was, also wenn ich den Zugang, ich hätte daraus was gemacht. Aber wirklich krass, dass das so ein einfaches Passwort war.
Ey, stell dir mal vor, wir hätten den Account von Donald Trump und hätten wir gesagt, ey Leute, schließt alle ein Spotify-Abo ab. Und dann hundertprozentig Megapolitikum, da hätte uns Daniel Ek angerufen und gesagt, sag mal Leute, seid ihr bescheuert? Ich muss mich jetzt entschuldigen beim amerikanischen Präsidenten, weil wir dann für Spotify Werbung machen. Da nehmen wir Spotify mit in Haftung dann.
Ja, also es wäre ein großes Politikum geworden. Aber es wäre auch gut gewesen, wenn wir das gemacht hätten. Oder Werbung für Karstadt, das ist auch mal wichtig, weil die Filialen schließen. Donald Trump, when I'm in Germany, I only buy on Karstadt. Bei Karstadt.
Yes, it's a struggling company. They have to close all the Karstädte. Please go to Karstadt because we love it. The Laugengebäck als Rolltreppe. We love the Laugengebäck.
I love the Artemis in Berlin. Hello everybody. Da kannst du auf alle Fälle hätte viel Unfug mitmachen können. Oder so, hey Butterlindner, please send me some of your food to America. Also
over my friend Olli Schulz. He lives there and there. And then they send it there and Olli brings it to me.
Genau, man hätte so viel machen können. Einfach nur sich beim Secret Service melden, nee, sorry, das ist mir zu vernünftig, der Mann gewesen. Das ist so ein Hacker, sind doch eigentlich so verrückte Freaks, die wollen doch irgendwie was anstellen. Naja.
Alles, nee, das ist, in der Fiktion ist das so, bei Netflix, aber im wirklichen Leben, Hacker, ganz grundsolide, ehrliche Typen.
Ja, deswegen geht das ja einen ganz lieben Gruß an alle Hacker. Irgendwas mit Hacker im Titel heute für die Sendung.
Ja, gemischtes Hack.
Okay, gemischtes Hack. Hacker, nee, Hacker, irgendwas mit Hacker fällt mir noch ein. Wie?
Hacker und Koch.
Hackler und Koch. Wir haben noch vor, die große Fünfte machen. Ich muss auch sagen, ich habe natürlich Post bekommen von einigen Hörern. Ich habe über OnlyFans geredet. Soll eine gute Seite sein für Erotikdarsteller, weil die Zwischenhändler dann nicht mehr Geld abgreifen können. Deswegen darf ich darüber nicht schlecht reden. Oder es ist besser, als ich das letztes Mal irgendwie gesagt habe. Haben mir mehrere Leute gesagt, ist auf alle für die Erotikbranche ein großes Hallo. Deswegen will ich mich da gar nicht, weil ich in der Erotikbranche bis jetzt noch nicht so Fuß gefasst habe, obwohl ich einiges versuche seit vielen Jahren mit erotischen Fotos auf meiner Instagram-Seite, mit Body Muscling, mit Body Modulation und mit vielen verrückten, geilen, naja, so Momentaufnahmen von mir, wo ihr mich seht, wo ich irgendwie mit meiner Freundin ein Workout mache und sie so hochhebe. Das sind die schlimmsten. Die allerschlimmsten Wichser sind für mich Instagram-Sportpärchen, die zusammen Workout machen und dann irgendwie er hebt sie hoch und macht so. Oder irgendwie so. Das sind die schlimmsten. Und noch was ist mir aufgefallen, diese ganzen Leute mit perfekten Körper auf Instagram sind alle nicht sexy. Die sind alle so, ja, hier, ich mache wieder Workout und nachher trinke ich wieder diesen Milchshake und dann müssen wir um 9 ins Bett oder keine Ahnung, was die so, also diese Art, die sind so sehr fokussiert, viele jedenfalls, nicht alle, aber viele Leute, die ihr Leben aufgebaut haben als Personality des öffentlichen Lebens, als Sportkanone, sehen sehr gut aus und haben sehr wenig erotischen Reiz, Ausstrahlung. Das ist mir als alter geifernder Mann aufgefallen, dass ich da wenig...
Da bist du, stell dir mal vor, du liegst neben so einem Sportpärchen im Bett. Und dann heißt es aber die ganze Zeit, bitte nicht anfassen. Warum ich? Ja, ich habe morgen
oder einen Muskelkater, oder das mag ich nicht. Oder hier, also die haben, das ist so, gute Leute, bestimmt auch gute Leute, will ich jetzt auch gar nicht, aber es ist alles so, und das soll ja, die geben sich so viel Mühe mit diesen Posen und so, und dadurch merkt man jetzt, wenn man länger jetzt auch, es gibt ja jetzt Instagram ein paar Jahre und man guckt sich diese Bilder alle an und man hat alle Techniken rausgefunden. Wenn der Blick so ist oder wenn man hier und da oder, und irgendwie ist das, keine Ahnung, das ist mir nur aufgefallen. Jetzt aber, bevor ich mich komplett um Kopf und Kragen lege, noch eine Frage. Tic-Tac, ne? Heißt ein Tic-Tac eigentlich Tic-Tac, damit das suggeriert, dass man immer zwei davon nimmt, hat mich ein Hörer gefragt. Weil es wird doch immer Werbung gemacht bei Tic-Tac, dass man immer zwei im Mund nehmen muss, weil einer nicht geil genug schmeckt. Da frage ich mich, was ist das eigentlich für ein Produkt, von dem du immer zwei im Mund nehmen musst, weil einer nicht gut genug schmeckt?
Ja, und kann man nicht stattdessen einfach ein ganz, also ein bisschen verdoppeln in der Größe, dass man also einfach nur einen nehmen muss, aber der ist dann
doppelt so groß. Und dann heißt es auch nur noch Tick. Dann muss das nicht mehr Tick-Tack heißen.
Oder Tack. Oder, je nachdem. Oder weißt du, wie damals, als Balsen und Lorenz sich voneinander getrennt haben? Also die Firma Balsen, die hat ja früher Kekse und Chips gemacht. Und dann sind die Balsen-Brüder in Streit geraten. Und Lorenz Balsen hat seinen eigenen Laden aufgemacht mit Funny Frisch Ungarisch und so. Ist ja Lorenz. Nee, ist das Lorenz?
Lorenz, sorry.
Ja, Fanny Frisch ist nicht Lorenz. Nee, aber Lorenz ist, also die süßen Balsen-Leute sind die einen und Lorenz hat sich getrennt von Balsen und dann sind die andere Richtung gegangen. Und wenn Tic-Tac sich trennt voneinander, also Tic sind die einen und Tac sind die anderen, die ein komplett neues Konzept, salzige
Tic-Tac. Ey, das ist, wenn die, hoffentlich streiten die sich bald mal. Und das wäre geil. Tic-Tac. Ey, die müssen wir auseinanderbringen, damit die zwei neue geile... Weil ganz ehrlich, Tic-Tac wird auch nicht mehr gekauft. Tic-Tac schockt auch nicht mehr, oder?
Das stimmt. Das stimmt nicht. Ich habe am Samstag 3 große Packungen Pfefferminz-Tic-Tac gekauft. Und ich esse sie nicht wegen des Pfefferminzgeschmacks, sondern wegen dieser Vanilleumhüllung. Ja. Das hat so einen ganz leichten Vanillegeschmack.
Also ich mag ja bei Tic-Tac gerne die Orangen. Gibt es die Orangen noch?
Die hatten gibt's auch noch. So einen, ja. Und in anderen Ländern gibt es immer so Kombinationen. Ananas, Blaubeer oder irgendwie Maracuja, Erdbeer gibt es nur in anderen Ländern immer.
Die mit MDMA, die sind auch geil. Da ist aber gar kein Tic-Tac mehr drin. Sehen aber genauso aus.
Die heißen Tick, 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 Tick.
So, es wird mal wieder Zeit für... Es wird mal wieder Zeit für...
Die großen 5. Definiert von Böhmermann und Schulz.
Jan, ich sag's, wie es ist. Ich habe keine fünf. Ich habe keine fünf. Ich werde noch so anderes Essen mal vielleicht reinwerfen. 5 Tütensuppen habe ich. Ich glaube, so groß war die Auswahl bei uns. Nee.
Ey, aber die Regel ist, es muss ein Tütenprodukt sein, ein Fertiggericht, was man entweder in ein Gericht reinrührt und man darf nur zusätzlich zu Wasser nur eine weitere Zutat mit hinzufügen.
Dann fange ich mal an. Okay, dann fange ich mit Platz 5 an. Ich habe extra in die Küche gerannt, habe meine Sachen. Dieses Produkt, ich will die Marke nicht nennen, esse ich sehr gerne. Man muss nur noch Wasser reinmachen.
Ach du Scheiße, habe ich noch nie gesehen.
Das ist von der, soll ich die Firma?
Ja, sag ruhig.
Von Mondamin gibt es, Mondamin seit 1896, Grießbrei und auch hier Milchreis. Da muss man nur noch Wasser dazu tun. Der Grießbrei schmeckt scheiße, deswegen habe ich ihn noch im Schrank. Aber der Milchreis ist mega. So ein schöner, warmer Milchreis. Nur noch ein bisschen Wasser über drauf und hast du direkt so ein ganzes, so ein Topf hier. Das mag ich sehr, sehr gerne. Milchreis.
Hm. Bei mir auf Platz 5 der großen 5 Fertiggerichte, wo man heißes Wasser plus maximal eine andere Zutat für verwenden kann, ist natürlich ein absoluter Klassiker der asiatischen Küche, die Nissin Cup Nudeln in allen Variationen. Das ist nochmal wirklich ein Step weiter als eine heiße Tasse oder eine 5-Minuten-Terrine. Nissin Cup Nudeln, wenn ich da 2 Stück von esse, und zwar immer am liebsten diese mit diesem scharfen Geschmack, wo man nicht genau weiß, ob das Tier ist oder Veggie, aber so immer schön scharf. Und wenn ich da 2 von esse, bin ich wirklich solide satt für 4 Stunden. Und kann das Ding aber für 3 Monate nicht mehr essen.
Ja, das ist das Problem, da überfresse ich mich ganz schnell mit den Dingern. Hast du 2, 3 von gekauft, isst du die auch sofort, weil du zu faul bist, ja was anderes zu machen, weil du hast ja die da. Das ist auch das Problem, wenn man zu viel Fertigessen da hat, dann isst man das, weil dann oft zu faul ist, weil man noch irgendwie Netflix oder hier oder Amazon Prime oder irgendwo weiter gucken will. Nervt mich total. Auf Platz 4 bei mir ein ähnlicher Klassiker, den ich immer wieder gerne esse.
Oh.
Es sind einfach die klassischen Instant-Nudeln, die Asia-Nudeln. Am besten noch mit 2 oder 3 kleinen Tütchen da drin, die dir sagen, hier kann man noch extra scharf machen, hier ist noch extra Gewürz. Das ist ein Event für den kleinen Mann. Du hast einmal diese Nudeln und dann noch die Möglichkeit, das selber zu würzen, selber zu schärfen oder noch so ein Öl reinzumachen.
Was ist das für ein Öl? Dieses Öl, da habe ich diese Neurose entwickelt, dass wenn ich das aufmache, versuche ich möglichst zu vermeiden, dass es meine Haut berührt, weil da musst du dir immer die Hände waschen danach. Es stinkt total. Es ist
Vorhautöl,
weil es immer rot ist.
Ich weiß nicht, was. Das ist ein ganz. So hell ist das so. Es sieht, sieht aus wie ekelhaft. Aber ich tue es immer rein. Ich mache sowieso alle 3 kleinen Tütchen auf und mache einfach alles rein, was das hergibt. Und danach brennt ihr wahnsinnig das Maul.
Das ist die Christian-Drosten-Mentalität. Halt dich an die Anweisungen sowohl von der Bundesregierung als auch von der Packungsbeilage.
Ja, also auf Platz 4 bei mir die Instant-klassischen Asian-Nudeln, die es in verschiedenen beim Asia-Shop gibt, wo man immer gleich gerne, weil die nur 1 € kosten, 20 Stück mitnimmt. Und dann hat man die eine Woche später aufgegessen, weil man auch gerne mal 2 oder 3 am Tag ist und dann merkt, scheiße, ich habe die ganzen letzten 4 Tage nur Instant-Nudeln gegessen und dann muss man aber wieder das essen. Ja.
Bei mir auf Platz 4 ist eine Suppenmarke, ich glaube von der Firma Unilever, die heißt Unox und das ist die heiße Tasse Chinese Chicken. Und das Tolle an dieser Tütensuppe ist, man kippt, also man macht eine heiße Tasse, also heißes Wasser in der Mikrowelle heiß, kochend heiß. Und wenn man eine ganze Tasse nimmt, heißes Wasser, dann kippe ich eigentlich immer 2-mal Unox-Tüten rein. Also eigentlich ist das, laut Packungsbeilage darf man da nur 1 Suppentüte reinmachen pro Tasse. Ich mache aber 2 rein, weil ich mag es gerne kräftiger. Und das Tolle an Chinese Chicken ist, dass die so ein bisschen glibbermäßig abbindet. Dass das so ein bisschen so ist, wie wenn man so einen grünen Rotzklumpen aber in der ganzen Tasse so runterschlubbert.
Oh, ja, ich weiß genau, was du meinst. Sehr schön erklärt.
Es ist so ein bisschen die Simulation von einer Pekingsuppe, aber aus der Tüte. Und es ist wirklich guilty pleasure. Es gibt so Wintertage, wo man mich wirklich mit einer Tasse doppelt, machen Sie mir eine doppelte Unox Chinese Chicken bitte, hinterm Kamin hervorlocken kann, wie so eine alte Katze.
Ja, weil man sich auch, also sind die Geschmacksträger da drin. Die da, also ich meine, das schmeckt halt so, ist wie Chips. Wie Chips essen auch.
Es ist genau wie Chips, aber es ist diese Glibber-Konsistenz und es ist eigentlich so ein Gallertartig. Wenn man das ein bisschen stehen lässt, kann man es auch wie so ein Pudding umdrehen.
Wirklich? Okay. Ja. Mein Platz 3 ist eigentlich, sagst du, nee, darum geht's ja nicht, aber das ist eine Ausnahme. Es geht um die Unox-Gulasch-Suppe, weil die musst du noch einmal, damit die doppelt so viel wird, mit Wasser auffüllen. Finde ich sehr unseriös. Eine Suppe, die man einmal in den Topf kocht, also hier steht drauf, einmal reinkippen und dann nochmal mit Wasser die ganze Dose auffüllen. Dann hast du doppelt so viel. Das ist so ein Prinzip, so ein Dosenprinzip, dass das also sozusagen Konzentrat ist. Hier steht, pro Teller 250 Milliliter. Ergibt 3 Teller, doppelte Menge. Siehst du?
Aber dann zählt das doch eigentlich, das passt voll rein. Eine Gulaschsuppe, ja, die man strecken muss mit der gleichen Menge Wasser. Und das machst du wahrscheinlich in der leeren Dose.
In der leeren Dose, genau. Und dann kannst du die ganzen Reste da noch mit reintun. Und ich muss sagen, dass ich die im Winter vor allem sehr, sehr gerne, neben der heißgeliebten Ochsenschwanzsuppe, ist die Gulaschsuppe, die man, hier so eine kleine Dose, wo dann doppelt so viel rauskommt, gern gesehener Gast in meinem Töpfen.
Bei mir auf Platz 3 ist ein Gericht, wo ich mich fast mal dran überessen hätte, ein Fertiggericht, aber dann doch nicht, Weil es einfach ein derartiger Geschmacksklassiker ist. Ich habe es vorhin schon gesagt, es ist die 5-Minuten-Terrine Brokkoli-Nudeltopf. Und ich habe mal einen Wanderurlaub gemacht über den Kungsleden in Nordschweden. Und ich hatte, ich glaube, da mussten wir alle unsere Essenssachen mitnehmen. Die ganzen Freaks haben sich in Wanderladen so Astronautennahrung geholt. Und ich hatte einfach so eine Aldi-Tüte voll mit 30 5-Minuten-Terrinen Brokkoli. Und ich habe auch keine anderen Sorten gekauft. Ich habe 2 Wochen nichts anderes gegessen.
Die ist aber auch gut. Die ist gut.
Die ist wirklich sehr gut und wenn ich 2 Stück davon esse, kann ich erstmal wieder 3 Monate lang das nicht essen, aber dann bin sofort gedanklich wie bei Ratatouille, wo der am Ende das Ratatouille ist und in seiner Kindheit ist. Wenn ich 5 Minuten Terrine Brokkoli-Nudeltopf esse, bin ich sofort auf dem Kungsleden in Nordschweden.
Ja, das ist eine Sicherheit. Auch gerade jetzt in diesen schwierigen Zeiten brauchen wir ja was, worum wir uns festhalten können. Da gibt es einige, die morgens oder abends mit der 5-Minuten-Terrine überall durch die Wohnung gehen, glaube ich.
Hast du schon mal so eine Wandertour gemacht, wo du alles, was du brauchst, nur im Rucksack mit dir rumträgst?
Na klar. Das war mein,
ja, klar.
Bis ich 25 war, war das mein Leben. Das war keine Wandertour. Das war einfach Leben. Ich bin mit dem Rucksack zu Freunden, mit allem, was ich hatte. Das war passiert.
Okay, wir beenden das Gespräch hier, ansonsten wird es zu traurig am Ende.
Auf Platz 2 bei mir ist auch eine 5-Minuten-Terrine und zwar der Gulaschtopf. Den Gulaschtopf habe ich einfach immer, Kartoffelbrei ist gut, aber der Gulaschtopf, den esse ich einfach immer noch gerne, obwohl das gar kein wirkliches Fleisch mehr ist, was da drin ist. Aber der hat irgendwas, den gibt's auch schon ewig, den Gulaschtopf von 5-Minuten-Terrine. Habe ich schon ewig lange und das ist auch für mich irgendwie ein Klassiker.
Gibt's da eigentlich, wird das eigentlich noch vermarktet? Also ist das was, oder schämt sich dann so Maggi oder Knorr oder wer auch immer das herstellt? Ist das so ein Selbstläufer? Das läuft sowieso, da muss kein Marketing-Etat mehr reingesteckt werden. Ist das so ein Ding, was eh im Supermarkt steht?
Ja, das ist eine stille Reserve, die geduldet wird, aber nicht mehr unbedingt jetzt irgendwie. Auch vor allem nicht, weil wir in solchen Zeiten leben, wo wir hier über vegan und die bessere Ernährung und jetzt fangen wir hier an mit 5 Minuten. Das wird nicht mehr, es ist genauso wie mit dem Punker und dem Hund. Jeder weiß, Punk und Hunde sind beste Freunde, aber wenn der Punker nichts mehr zu essen hat, dann geht er auch mal beim Hund bei und schneidet da irgendwie ein Bein ab oder ähnliches. Das ist eine eiserne Reserve, wie beim Straßenpunk ist es auch ähnlich beim darbenden Künstler, die 5-Minuten-Terrine. Ich weiß, es ist ein bisschen schwach.
Der Hund vom Punker ist die stille eiserne Reserve. Nein, aber
diese Punks, die auf der Straße leben, Reeperbahn, die schnorren mit 3-4 Hunden. Ich bin da oft, hab da gearbeitet früher im Docks in der Freiheit und dann bin ich an dem Punk jeden Tag vorbeigegangen. Auf einmal waren es nur noch 2 Hunde statt 3 und irgendwie ganz ehrlich, der sah top fit aus, der Hund. Der war nicht irgendwie so, dass der irgendwie vom Auto überfahren. Die Punker haben ihre Hunde ja auch unter guter Kontrolle. Die springen ja freiwillig in den Topf, wenn die das irgendwie befehlen. Ganz ehrlich, weil die jeden Tag, die sind jeden Tag mit dem Hund zusammen. Straßenpunker und Hunde, das ist eine Einheit. Aber was der Hund nicht weiß ist, es kann auch mal ins Eingemachte geben, wenn mal irgendwie über Tage hinweg zu wenig Geld eingenommen wurde, ist der Hund die stille Reserve.
Ich meine die Vorstellung, dass du bei der Firma Maggi, da hast du so viele junge Mitarbeiter, die frisch aus dem Marketing-Seminar kommen, die jetzt neue vegane Produkte entwickeln. Und dann gibt's diese ganze alte Maggi-Riege, das sind die 60-Jährigen, die Boomer, die kümmern sich um die heiße, die haben ihre große Zeit in den 80er Jahren gehabt und es ist ein Riesenerfolg, immer noch im Supermarkt. Und gegen die müssen sich in der Firma Maggi natürlich diese jungen, freshen Start-up-Typen durchsetzen mit ihren neuen veganen Produkten. Ja. Aber da ist diese 5-Minuten-Terrine-Wand, da musst du erstmal durchkommen bei Maggi mit deiner Idee, mit deiner neuen Idee.
Und vielleicht sollte 5-Minuten-Terrine mal drüber nachdenken, Geschmacksrichtung Punkerhund zu machen. Dann verschwinden auch weniger auf der Straße.
Ey, aber stell dir mal vor, diese Dynamik bei Maggi, da denke ich zum ersten Mal drüber nach. Das muss doch bei der Firma Maggi, da werden doch ständig neue Produkte entwickelt. Aber da hast du so Long-Term-Seller, die einfach Riesenerfolge sind. Und da bist du als junger Mitarbeiter, kommst du frisch von der Nestle School of Tütensuppenfood und willst da irgendwie School die Welt erobern. Und dann kommst du da in diesen Saal rein und hast du diese ganzen alten heiße Terrine, Uno, das ist der Typ, der hat Kartoffelpüree im Becher erfunden. Das gibt's doch gar nicht.
Ja, der hat den Brokkoli-Topf gemacht und so. Ja, mega.
Und dann musst du an dem erstmal dein Produkt pitchen. Dann sagt er, ja, da ist ja gar kein Brokkoli drin. Ja, natürlich nicht. Das ist ja das Neue, das Besondere. Wir machen eine Terrine ohne Brokkoli und außerdem auch ohne Plastikbecher, sondern mit Pappbecher. Nee. Ganz kurz mal im Freundchen. 5-Minuten-Terrine ist Plastikbecher bei uns.
Ja, und in 20 Jahren gibt's auf Netflix eine Doku über so einen Typen, der es geschafft geschafft hat, an den alten Leuten vorbeizugehen. Das wird dann immer, ja, auch da braucht es eine Reform im Tütensuppen.
Ja, aber irgendwann muss doch auch mal diese ganze alte, das alte Sortiment muss doch mal die Lobby verlieren. Da muss doch irgendwann mal, müssen doch die neuen Mitarbeiter kommen. Und dann sagt irgend so ein frischer Chef, so ein Junger, mit irgendwie Strähnchen im Haar, sagt, komm, ich mach das jetzt einfach mal raus. Für Knorrfix, für Geschnetzeltes, raus. Aber Chef, das wird doch noch verkauft. Nein, wir wollen es mal neu erfinden.
Das ist meine Aufgabe für unsere Hörer gerade. Die 5 Lebensmittel im Supermarkt, wo man immer vorbeigeht und denkt, wer kauft die eigentlich noch? Schreibt ihr doch mal bei Twitter oder wo ihr auch irgendwie seid, eure 5 Lebensmittel, wo man im Supermarkt vorbeigeht und denkt, Alter, warum steht das denn immer noch hier? Das war doch schon 83 ein Ladenhüter. Also da gibt's ja so einige Sachen, zum Beispiel mal eingeschweißtes Bauchfleisch bei Aldi. Da denke ich, das hole ich mir an der Kasse. Ich hole mir das Bauchfleisch, was da irgendwie so in diesen Regalen liegt. Das liegt da auch schon ewig irgendwie.
Bauchfleisch?
Bauchfleisch, eingeschweißtes Bauchfleisch. Eingeschweißtes Schweinebauchfleisch, was man normalerweise in so einen Eintopf tut. Das hole ich beim Schlachter, wenn ich mir das hole, aber ich hole es mir nicht eingeschweißt bei Aldi.
Ah, okay.
Aber das kostet auch nicht mehr, das kostet beides gleich viel. So ein Lappen kostet jetzt nicht mehr so viel. Aber das ist jetzt auch gerade, mein Gott, was reden wir? Platz 1, oder? Bin ich
bei Ich bin bei Platz 2 noch.
Du
ganz
bist dran,
der großen 5 Tütensuppen. Es ist die Unox heiße Tasse Rind. Es ist jetzt keine große Weiterentwicklung. Es ist ohne Glibber. Es ist eine richtig kräftige Konsumé. Auch da wieder das 2 Tüten pro Tasse Prinzip, damit es schön kräftig ist. Und diese am Ende bei Unox heiße Tasse Rind sind noch diese kleinen kreisrunden Nudeln, die so aussehen wie die Ringe von Sonic the Hedgehog.
Ja.
Und Paprikastückchen. Und ich weiß nicht, was sie mit der Paprika machen, aber diese Mischung aus diesen Nudeln, diesen künstlichen Nudeln und Paprika, das sind so 2 Esslöffel von dieser Pampe unten drin am Ende, die sich so am Ende so sedimentartig absetzen, wie die Dinosaurier.
Das sind die besten Momente, ne? Das ist, wo noch da ganz unten, weil man nicht genug umgerührt hat auch.
Ja, das ist, wenn man das quasi, weißt du, wie die Dinosaurier am Ende ihrer Zeit auf den Meeresboden gesunken sind und dann da irgendwann im Laufe der Millionen Jahre Erdöl draus geworden ist. Und so dieses Sediment in meiner Tasse, das wird reingeschaufelt und dafür mache ich es eigentlich. Und man hat einen unglaublichen Unox heiße Tasse Atem danach, tagelang.
Und damit weiß man, kriegt man alle Frauen. Oder auch alle Menschen generell, die man haben will.
Weil die wissen, ein Typ, der so eine heiße Tasse und nicht diese Dr. Oetker Verwöhnt-Pudding-Momente, wo so eine schöne Frau in so einem Wollpullover auf einer Fensterbank sitzt und sich so ein Schlürfpudding reinpfeift. Das sind nicht die will ich nicht.
Nee.
Ich möchte Partnerschaften, wo man sich gegenseitig eine Unox heiße Tasse eingießt.
Und mit welchem Grund? Warum macht man? Also einfach mal so außerhalb der Reihe oder was?
Ja, also mich kann man wirklich mit einer Unox heißen Tasse, kann man wirklich mein Herz erobern.
Du bist echt ein guter, also wenn das alles ist, was du brauchst, ne?
Und eine vernünftige Massage, wenn ich aufwache, aber schon eine halbe Stunde gedauert hat.
Schon eine halbe Stunde, weil du noch im Rausch bist. Mein Platz 1, ich habe nichts mehr gehabt mit Essen. Ich könnte die Buchstabensuppe nehmen, die es als Kind immer wieder gab bei mir. Nehme ich aber nicht, sondern ich nehme ein Getränk, Ahoi Brause. Wenn ich irgendwo eine Tüte Backstage Ahoi Brause sehe, dann suche ich sofort einen Wasserhahn und muss das Zeug auflösen und trinken, weil ich das irgendwie so geil finde. Und ich weiß gar nicht wieso. Es gibt inzwischen von Ahoi Brause auch Dosen, das schmeckt bei weitem nicht so geil wie das selbst auch. Das ist echt leider nicht so gut geworden. Es gibt auch von diesem Lolli-Hersteller, das ist pure Chemie, bloß nicht trinken. Hatten wir neulich hier, die Lolli-Lobby. Die machen jetzt auch Getränke.
Schupper Schubs.
Die machen jetzt auch Getränke, ist auch richtig schwache Scheiße. Also nochmal ganz kurz. Ahoi Brause, wenn irgendwo, das liegt nämlich oft Backstage irgendwo rum, so eine ganze Tüte, dann suche ich sofort ein Glas und muss das auslösen und trinken und freue mich. Das ist von mir so kindliches. Das ist so wie zu Hause. Ich habe, glaube ich, jahrelang nur literweise Ahoi-Brausepulver getrunken. Und ich habe es auch immer aufgelöst. Ich fand Leute immer doof, die das gedippt haben und sagen, nee, das musst du so dippen. Ich fand es immer geil, das auf den chemischen Prozess zu erleben und dann das auszutrinken. Und Waldmeister war immer das Beste. Auf Platz 1 die Ahoi-Brause. Auch wenn's
was,
ist aber wie ein Gericht. 2 Ahoi-Brausen sind eine kleine Nudeltopf.
Gulasch. Was ist eigentlich Waldmeister? Ist das so eine Art Kräutergemisch oder ist das alles künstlich?
Künstliches Kräutergemisch, ich glaube, weiß ich gar nicht. Obwohl, es gibt schon so lange, da muss irgendwas Kräutermäßiges drin sein. Das gab es, glaube ich, schon damals zu den anderen, also zu alten Zeiten. Das ist, glaube ich, Waldmeister, Jägermeister.
Bei mir auf Platz 1 der großen 5 Fertig- oder Tütengerichte ist natürlich Spaghetti Bolognese von Maggi.
Oh.
Dieses Gericht ist 40 Jahre alt tatsächlich und ich kann mir ein Leben ohne dieses Gericht nicht vorstellen. Es ist ein absolutes Traditionsgericht. Man braucht dafür pro Tüte 200 Gramm Hackfleisch. Ich nehme dafür immer Schweinemett und ich bin auch pingelig beim Schlachter. Ich kann das nicht bei jedem Fleischer kaufen, es muss das speziellen Geschmack haben. Dazu gibt es immer 250 Gramm Spaghetti. Ist immer also.
Ach, wenn ich das gewusst hätte, dann fällt mir auch noch was ein. Ich esse immer so gerne diesen Zwiebel, das ist Zwiebelschwein, oder habe ich früher gegessen, das habe ich mir schon gemacht. Das ist also Pulver und da musst du nur Schweinefilets kaufen und dann ist das so ein, dann kochst du das 2-3 Stunden drin. Das ist so ein ganz alter Klassiker. Wie heißt denn das nochmal?
Schweinegeschnetzeltes von Maggi.
Nee, am Stück. Du tust Minutensteaks.
Ach so.
Mit dem Pulver zusammen. Oh, das habe ich mir sehr, sehr häufig gemacht. Und dann sind das so Zwiebelschweine oder so hieß das. Keine Ahnung, genau.
Das war's.
Das, oder was das?
Die großen fünf. Definiert von Böhmermann und Schulz.
Ja.
Ja. Ich würde mal sagen, das war's, ne?
Das war eine schöne Sendung heute. Du, ich muss mich entschuldigen, falls die Tonqualität heute ein bisschen schlecht war. Ich bin wirklich gerade auf Sylt hier draußen. Das ist stürmische See und Corona-Aerosole auf der Insel.
Genau. Und ich sag noch mal ganz kurz, ja, das war unsere Sendung, das war fest und flauschig. Wir haben viel Quatsch auch geredet. Wir haben manchmal haben wir uns ein bisschen anverwandelt. Ich habe zum Beispiel noch nie Tieren irgendwie Hinterläufe noch mal ganz zur Sicherheit. Ich sag lieber ganz zur Sicherheit noch mal, noch nie Tiere gequält, noch nie Tieren die Hinterläufe gezwickt. Ich liebe Tiere über alles fast mehr als Menschen. Ich bin Juri-Fan number one und ja, ich hoffe auch in diesen schwierigen Zeiten wird immer ein bisschen Leichtigkeit, Humor und auch ein bisschen Ironie bestehen können. Ab und zu tut das nämlich wahnsinnig gut, wenn man diese Möglichkeit noch hat, wenn man schon nicht auf Konzerte geben kann. Ein bisschen Bullshit talken, ohne gleich alles zu schwer zu bewerten. Aber das ist ja hier auch eine geile Community. Ich sage jetzt einfach schon mal Tschüss, Jan. Du hast übrigens einen geilen Monolog, glaube ich, noch gehalten, wurde mir geschrieben, nachdem ich aus dem Auto letzte Sendung...
Ja, was heißt ein geilen Monolog? Ich habe mal Sachen gesagt, die ich endlich mal sagen wollte nach all den Jahren, wo ich immer nicht dazu gekommen bin, weil ich Angst vor dir habe, wenn du in meiner Gegenwart bist.
Habe ich dir jemals Schläge angedroht oder ähnliches? Ich habe dir höchstens ein Clan-Mitglied auf den Hals, wollte ich dir schicken. Auch ein starkes Wort, Clan-Mitglied, ne?
Ja. Ja, Mensch, Olli, das war eine schöne Sendung. Hat mir gut gefallen. Es hat so einen leichten Alkoholpegel-Anstieg bemerkt im Laufe der Sendung.
Drei Bier waren das jetzt. Ich kann mich gleich pennen. Also für mich war es das jetzt auch. Also kann ich gleich sagen. Heute Nacht kommt, glaube ich, das Biden-Trump-Duell. Kann man ja sagen, wir zeichnen wieder ein bisschen vor auf.
Ja, ja, aber das ist eigentlich, der Drop ist gelutscht. Ich glaube, der Trump macht es nochmal 4 Jahre.
Ja, oh, ich weiß noch vor 4 Jahren, als ihr das nachts geguckt habt mit der Redaktion und keiner hat es für Möglichkeiten, deine Fresse am nächsten Tag.
Ich war so schlecht drauf. Deswegen habe ich dieses Jahr gibt's das nicht. Aber meine erste Sendung ist in der Woche der USA-Wahl. Und ich weiß nicht, ob wir am Freitag, wenn die Sendung ausgestrahlt wird, schon wissen, wer Präsident ist.
Who knows? Werden wir alles sehen. Wir wünschen euch erstmal alles Gute. Kommt, bleibt eurem Partner treu.
Ja.
Und jetzt runter vom Stepper.
Ja, bleibt zusammen mit eurem Partner. Auch wenn die Beziehung die absolute Hölle ist, bleibt euch treu und haltet aneinander fest, auch wenn es gar keinen Sinn mehr gibt, weil das ist das Allerwichtigste.
Ja, und auch wenn momentan nicht so viel gebumst wird, irgendwann machen die Swingerclubs wieder auf. Also, durchhalten.
Und tragt eine fucking Maske, ladet euch die Corona-App runter und haltet euch an die Anweisungen von Jens Spahn.
Und die Sendung heißt Hacker und Checker. Da haben wir den Hacker mit drin und die Checker mit drin.
Ja, also Hacker und Checker heißt die Sendung. Und ich möchte mich nicht einreihen und Jens Spahn alles Gute wünschen, weil er sich mit Corona infiziert hat. Und zwar nicht, weil ich ihm das nicht wirklich wünsche, sondern ich frage mich, woher kommt das eigentlich, dass man sich dazu bemüßigt fühlt, kaum kennt man einen, der Corona hat, dass man dann direkt sagt, ich wünsche alles Gute und gute Gesundheit und so. Wieso ist das so?
Weil man irgendwie damit auch zeigen will, dass man ein Menschenfreund ist. Und manchmal ist das
ja, kann ich verstehen, aber ich habe viele Leute in meinem privaten Umfeld, die Corona haben, da sage ich doch viel lieber alles Gute, als an öffentlich einer Person, die ich überhaupt nicht kenne.
Richtig.
Warum?
Trotzdem jetzt einfach mal alles Gute, Jensi.
Alles Gute, Jensi. Zieh durch, Alter. Mensch, hoffentlich bleibt's bei milden Symptomen.
Macht's gut, wir sprechen uns am Mittwoch wieder oder hören uns am Mittwoch wieder.
Dann haben wir Borat 2 geguckt.
Ja, dann reden wir drüber. Bis dann. Ciao.
Ciao.